Hallo und herzlich willkommen zu unserer brandneuen und super verletzlichen und intimen Folge zu unserer Hausgeburt. Es ist jetzt 11 Wochen her und wir tauchen mit dir in diese Folge ganz tief ein. Unsere Erfahrung, es ist wirklich ein ganz persönlicher Erfahrungsbericht. Wir sprechen über die Schwangerschaft, über die Geburt, über das Wochenbett, was wir anders gemacht haben, warum wir uns für und gegen gewisse Dinge entschieden haben. Ja, und wie wir beide ganz persönlich als Menschen, als Paar, als Mann und als Frau dieses Erlebnis erlebt haben. Und wünschen dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser persönlichen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zum Creationship Podcast, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude in allen Lebensbereichen, aber vor allem auch in Beziehung und Partnerschaft und Beziehung zu dir und die Partnerschaft zu deinem Partner. Und ja, vor allem nehmen wir dich mit auf eine ganz spannende Reise zu Business, Beziehung und Spiritualität. Und dann starten wir jetzt einfach mal mit der Folge, oder?
Genau.
Wir wollen aber starten mit einem Disclaimer, oder?
Genau, wir starten mit einem Disclaimer. Und zwar möchten wir dir sagen, dass das, worüber wir heute sprechen, ist wirklich unsere ganz individuelle Erfahrung. Es ist ein Erfahrungsbericht. Und wir möchten dich ganz herzlich einladen, besonders wenn du noch davor stehst, ein Kind zu bekommen oder vielleicht schwanger bist oder deine Partnerin schwanger ist, dass du volle Eigenverantwortung für deine und für eure Entscheidung übernimmst und dass wirklich Geburt und Schwangerschaft so unglaublich unterschiedlich sind. Das habe ich jetzt in den letzten Monaten, im letzten Jahr wirklich lernen dürfen von so vielen Frauen, aber auch von unserer Hebamme, die uns so viel erzählt hat. Es ist wirklich so wahnsinnig individuell und deswegen laden wir euch ganz herzlich ein, immer auf euer eigenes Bauchgefühl zu hören, auf eure Intuition zu hören und wirklich für euch die richtigen Entscheidungen zu treffen und euch auch da von keinem reinreden zu lassen, sondern euren ganz individuellen Weg zu gehen.
Genau, das heißt auch alles, was wir teilen, ist einfach nur das, was wir erlebt haben. Ja. Das kann ganz anders bei dir sein, bei euch sein. Und wir wollen auch das nochmal vorausschicken, weil ich weiß nicht, an was es liegt. Ich spreche jetzt ein bisschen Klartext, tut mir leid. Aber sobald du schwanger bist oder sobald deine Freundin schwanger ist, kommen plötzlich unheimlich viele Leute zu dir her. Mhm. Eigentlich nur Frauen, sorry to say, die ihren Scheiß auf dir abladen wollen, den sie erlebt haben. Und es tut mir leid, weil je mehr wir abgetaucht sind, umso mehr durften wir erfahren erfahren, dass wenn du einen Mensch schwer traumatisieren willst oder brechen willst quasi, und ein Mensch heißt die Frau und das Kind, dann kann das ganz, ganz leicht in der Geburt, im Geburtsprozess passieren, in der Vorbereitung passieren, auch danach passieren. Und auch diese Frauen, die irgendwie, glaube ich, in ihrer Welt Dinge nicht verarbeiten konnten, die sie erlebt haben, traumatisierende Dinge, sehr schmerzhafte Dinge, also gar kein physischer Schmerz, sondern Dinge, die sie einfach erlebt haben im Geburtsprozess, das irgendwie nicht verarbeiten konnten und deswegen das irgendwie, keine Ahnung, auf andere abladen müssen, auf andere projizieren müssen, die eigenen Erwartungen, die vielleicht nicht erfüllt wurden, irgendwie deswegen andere mit im Boot haben wollen, die sich dann aber auch nicht irgendwas erträumen wollen. Lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen selber die Erfahrung machen, ganz vorsichtig damit sein, von wem du dir was erzählen lässt, wen du nach Erfahrung fragst, welche Perspektive, welche Realität du dir in dein Leben einlädst. Das ist generell, glaube ich, ein Disclaimer, der wichtig ist, immer mehr darauf zu achten, von wem lasse ich mir denn in irgendwas reinreden, von wem lasse ich mir Fuck geben, FUC, Frequently Unasked Consultation, was ich mal gehört habe, also von wem lässt du dir irgendwas sagen. Und gerade bei dem Thema Geburt ist es so unfassbar, unglaublich manchmal, wer dir mit irgendwelchen komischen Stories um die Ecke kommt, wo du sagst, ich habe dich nie danach gefragt. So, ich habe nicht nach deiner Meinung gefragt, ich habe auch nicht nach deiner Erfahrung gefragt, ich will es gar nicht wissen, warum erzählst du mir das? Ja. Vor allem, wenn es nichts Gutes ist.
Ja. Und auch deswegen an dich eine Einladung, wenn du schwanger bist und wenn du bald ein Kind bekommst oder schwanger werden möchtest, fühl einfach rein, ob es sich für dich leicht anfühlt, jetzt auch die Podcast-Folge zu hören. Also wir werden jetzt keine Horrorstory auspacken, wir hatten auch keine Horrorstory, aber wir erzählen einfach von unserer Erfahrung mit allem Hellen, mit allem Dunklen oder Herausfordernden, was eben auch ein Teil von unserer persönlichen Reise war. Also fühl deswegen auch bitte für dich herein, ne? Du hast die Eigenverantwortung, inwieweit du dir jetzt unsere persönliche Story anhören möchtest oder nicht. Genau.
Ja.
Gut, dann starten wir doch rein.
Du hast gerade nochmal festgestellt, wie lang es denn jetzt eigentlich her ist, gell?
Heute vor 11 Wochen.
Und wir haben auch gesagt, wir müssen jetzt endlich die Folge machen, weil wir in der Retrospektive, also so in dem Rückblick noch gedacht haben, was ist denn eigentlich alles passiert? Was haben wir denn alles gemacht? Also irgendwie ist so ein bisschen die postnatale Demenz bei uns beiden schon eingetreten. Genau.
Genau. Und es verschwimmt auch schon so ein bisschen. Mhm. Und deswegen ist meine erste Frage an dich. Wir haben ja gesagt, wir machen diese Podcast-Folge so noch ein Stück lockerer, weil wir ja auch das mehr wie so ein Gespräch machen wollen, wo jetzt unsere Community zuhören darf, wo du zuhören darfst. Deswegen erstmal mega schön, dass du dir die Zeit nimmst, um dir das auch anzuhören. Wie geht's dir denn jetzt nach 11 Wochen, mein Schatz? 11 Wochen nach dieser einschneidenden, lebensverändernden Erfahrung. Wie fühlst du dich mit auch zum einen dem Ende der Schwangerschaft, weil das war ja auch, sag ich mal, ein 9-monatiger Prozess, fast ein Jahr. Dann natürlich mit diesem unglaublichen Erlebnis der Geburt und jetzt auch mit dem Thema Vater zu sein, also mit diesem neuen Leben. Wie fühlst du dich jetzt heute in diesem Moment gerade damit?
Sehr, sehr dankbar. Dankbar für all das, was der Kleine uns schon während der Schwangerschaft gelehrt hat, was uns das Thema Schwangerschaft nochmal auch gezeigt hat, gerade beim Thema Polarität, was für uns nochmal ein ganz anderes Level war, weil wir wussten, okay, wir haben immer noch gemerkt, wo ist die Annalena noch sehr in der Maskulin, wo bin ich noch zu feminin oder zu sehr in der femininen Energie, was darf sich ändern, was darf sich auch speziell für die Geburt ändern, weil auch das ist ja gerade in einem natürlichen Geburtsprozess wichtig, so dieses Thema loslassen, also eine feminine Energie einzuladen für die Frau und für den Mann dann auch wichtig, eben das Maskuline, die Sicherheit außenrum zu geben, den Container, die Energie zu halten. Und deswegen sehr, sehr dankbar für das, was es uns gezeigt hat, sehr, sehr dankbar für die Bestätigung an uns, dass wir den richtigen Weg gegangen sind, weil wir jetzt nicht diesen klassischen medizinischen, wie sagt man da, vorgegebenen Weg gegangen sind und damit natürlich auch viel mehr Eigenverantwortung übernommen haben, auch für eine Konsequenz. Mhm. Also was ist mit ihm, was ist, wenn während der Geburt was passiert, was ist, wenn wir eine Untersuchung nicht gemacht hätten, die wichtig gewesen wäre, um vielleicht noch im Schwangerschaftsprozess irgendwie eingreifen zu können. Was ist, wenn nach der Geburt irgendwas ist? Was ist, wenn er irgendwie körperlich, geistig irgendwas hat? Lange Rede, kurzer Sinn. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir einfach beschenkt wurden mit dem Kleinen. Wir sind jeden Tag irgendwie, schmachten wir den Kleinen an. Und dieses kleine Wunder, diesen kleinen Lehrmeister. Ja, und deswegen ganz, ganz viel Dankbarkeit, dass ich fühle für ihn und für den Weg, den wir gegangen sind. Wie geht's dir denn?
So schön. Ja, man kann es irgendwie gar nicht glauben oder so, wenn ich das so reinfühle, was alles so passiert ist in den letzten Monaten, weil es war schon echt eine crazy Journey. Und ich fühle mich auch sehr dankbar. Manchmal irgendwie fühle ich aber auch noch mich so irgendwie noch so ein bisschen durcheinander, als ob alles noch gar nicht so an seinen Platz gefallen ist, auch wenn ich jetzt schon irgendwie langsam in meiner Mutterrolle angekommen bin und wir auch so langsam in unsere Elternrolle und auch in unserem neuen Alltag angekommen sind, fühle ich manchmal trotzdem, als ob mein System, meine Seele irgendwie noch ein bisschen dafür braucht, es zu verarbeiten, weil es halt irgendwie echt sehr viel Veränderung war, wenn ich so überlege, irgendwie jetzt so vor einem Jahr ungefähr bin ich schwanger geworden. Da war so das Thema gerade so sehr präsent mit dem Thema Eltern werden. Und jetzt sind wir Eltern. Ich meine, es ging ja auch alles ziemlich schnell. Also von der Realisation, von der Entscheidung hin zu, dass es auch geklappt hat und dass der Kleine da ist. Und ich habe so das Gefühl, als ob das alles noch so ein bisschen an seinen Ort fallen darf. Aber ja, sehr dankbar und auch sehr demütig vor der Schöpfung, vor der Natur, vor dem weiblichen Körper. Also das muss ich wirklich sagen, das ist auch jetzt schon mal, um was vorwegzunehmen, eins der größten Learnings für mich. Irgendwie so eine große Dankbarkeit und Wertschätzung für meinen Körper, einfach so Leben zu erschaffen, ein Kind zu gebären, ein Kind zu ernähren. Und ich meine, wir sehen ja schon, wie der gewachsen ist in den letzten 11 Wochen. Das ist der Wahnsinn. Und ja, wie die Schöpfung das gemacht hat und wie wenig wir eigentlich wissen und wie wenig wir eigentlich kontrollieren können und wie sehr wir uns auch in diesem Prozess hingeben dürfen. In dem Prozess der Schwangerschaft, in dem Prozess der Geburt und auch eben danach in dem Prozess der Elternschaft ist, ja, sehr beeindruckend. Ja. Dann gehen wir doch erstmal ein bisschen so in die Vorbereitung, oder? In das Thema Schwangerschaft. Wie sind wir diesen Weg gegangen? Was haben wir vielleicht auch anders gemacht als andere Leute? Also erstmal hat es ja so ein bisschen angefangen, dass wir eine Weile erstmal so gebraucht haben. Wir sind ja um dieses Thema so ein bisschen rumschlawenzelt, ne? Um das Thema Eltern werden eine Weile so. Ja, wir wussten schon irgendwie, wollen wir wahrscheinlich schon Eltern werden, aber irgendwie war es immer so ein, ja, kann, muss nicht, aber irgendwie wollen wir schon, ne? Und dann kam ja irgendwie, haben wir so gemerkt, vor knapp 2 Jahren, dass das Thema irgendwie immer näher kam, ne? Dass wir irgendwie Kinder irgendwie oder Babys noch mehr angeguckt haben und irgendwie da mehr so Sog gefühlt haben. Und dann hatten wir ja noch so unsere Astropar-Reading, was uns dann auch nochmal so einen Spiegel aufgesetzt hat, ne? Und dann war so klar, okay, ja, es ist irgendwie dran. Es ist jetzt dran und
ja, die biologische Uhr war ja auch noch da.
Die biologische Uhr hat auch noch TikTok gemacht.
Gesagt haben, okay, wir sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Und ich meine, Menschen bekommen in allen Altersklassen irgendwie noch Kinder.
Ja.
Aber wir haben halt einfach für uns auch gemerkt, okay, jetzt kommt auch wirklich irgendwie ein Alter, wo es dann schon auch Zeit wird.
Mhm.
Und also der ausschlaggebende Punkt für mich war schon die Astrologie. Ich bin dann irgendwie schon einer. Ist auch noch ein bisschen so, noch nicht so die maskuline Energie geownt, dann auch wirklich in manchen Entscheidungen auch klar zu sein, dann auch sozusagen loszugehen. Deswegen, ich habe das für mich schon auch irgendwie schon lang auch rausgeschoben. Normalerweise würde es ja auch als Mann jetzt auch dazu gehören zu sagen, okay, jetzt
mach mal's.
Ich bin jetzt dran, lass uns losgehen. Und ich habe das aber eher so, ja, mal schauen. Und ein Faktor war schon auch noch irgendwie, dass ich mich noch nicht so bereit gefühlt habe und ist auch noch irgendwie so ein Punkt für bei uns, dass wir irgendwie oft noch sagen, oh, das muss noch sein und das muss noch stimmen. Und irgendwie ein großes Ziel war auch, das Business nochmal auf andere Beine zu stellen und finanziell noch mehr irgendwie stabiler uns zu fühlen und so weiter. Und ich glaube, wenn du irgendwas willst, dann findest du Gründe, warum du es machen kannst. Und wenn du irgendwas noch nicht so willst, dann findest du auch Gründe, warum es noch nicht so passen könnte. Das ist natürlich klar. Und dann kam die Astrologie in unser Reading. Und da hat er gesagt so, also das Thema steht im Raum und das Interessante ist ja, was wir ja dauernd erzählen, ist, dass die Astrologie ganz selten was komplett Neues irgendwie reinbringt, sondern ganz viele Dinge nochmal klarer macht, nochmal aus einem anderen Blickwinkel reinbringt. Dinge, die du schon so fühlst, dass es so im Raum sind, nochmal irgendwie greifbarer machen. Und er hat auch gesagt, ja, das Thema Kind steht an, ihr könnt es machen, ihr müsst es nicht. Also es gibt in manchen Astro-Readings, wo er sagt, okay, das steht klar fest, dass es irgendwie Kinder gibt. Und bei uns war es so, ihr könnt euch bewusst dafür entscheiden. Wenn ihr euch aber entscheidet, wäre es gut, das noch in 2023 inkarnieren zu lassen, weil dann dann stehen die Sterne richtig und dann ist es einfacher, das Kind zu integrieren. Wenn es später kommt, dann könnte es ein bisschen anstrengender sein. Und für mich war das dann so, oh Gott. Und da habe ich noch gedacht, 2023, er hätte gemeint, 2023 könnt ihr loslegen. Und er so, nee, das muss inkarnieren. Und ich so, boah, okay, und dann heißt es.
Das war Mai
ja,
22, als wir das Reading gemacht haben.
Ja, ja, und dann heißt es, okay, dann heißt es so, in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, sag ich mal, muss das funktionieren, dass es irgendwie von dem Timing her alles noch verpasst. Und es war schon so für mich ein bisschen Pistole auf die Brust.
Und das Geile ist ja, wenn wir mit ganz vielen Sachen last minute dran sind.
Immer, fast
dass
immer.
Er 17. Dezember 23 geboren wurde. Also es war echt so eine last minute Aktion.
Und wir dann noch so zum Peter, zum Astrologen. Ja, wir haben es noch geschafft. Und so in dem Jahr. Und er so, ja, also ganz so. ganz so kalenderjahrmäßig sind die Sterne jetzt nicht gepolt und so, aber gut für euch. Aber wir haben uns auf jeden Fall gefreut, dass wir es kalenderjahrtechnisch noch hingekriegt haben.
Ja, und dann haben wir uns dafür entschieden und dann ging es ja innerhalb von 3 Monaten. Ja. Also wir haben es am Anfang ja noch nicht ganz so ernst genommen und dann haben wir mal so ein bisschen mehr auf die Zeiten geguckt. Und dann haben wir ein Ritual gemacht und haben die Seele eingeladen und danach, in dem nächsten Zyklus, sind wir schwanger geworden, als wir das Ritual gemacht haben. Ja. Und das fand ich auch wieder sehr bezeichnend. Ja.
Also da sind wir auch hier in Mexiko an unseren speziellen Ort gefahren, wo wir als die Sonnenaufgänge angucken und haben auch einen Brief geschrieben an die Seele und den dann ins Wasser gelassen. Mhm. Und das sind schon so auch ein paar Punkte, die wir anders gemacht haben. Und ich glaube, wir wussten auch schon vorher, dass wir Dinge anders machen wollen. Wir wussten es noch nicht 100% konkret, was die anderen Dinge sind. Aber was mir jetzt auch gerade noch in Erinnerung war, ist das Interview mit Sascha und der
Ellie,
danke. Also wenn ihr da auch mal noch reinhören wollt, sehr, sehr inspirierend. Die auch ausgewandert sind, die 2 nach Bali. Und die auch ein bisschen da noch geteilt haben, weil bei denen war das damals gerade frisch. Dass die ihre kleine Tochter bekommen haben und damals auch schon geteilt haben, dass sie auch einen anderen Weg gegangen sind als jetzt die klassische Schulmedizin, wo auch er, und das ist auch so das schöne Maskuline bei ihm, er schon viel klarer war, indem dass sie zum Beispiel nicht ins Krankenhaus gehen, dass sie das in der Hausgeburt haben wollen. Und dann seiner Frau damals schon, ja, seiner Frau, der Elli auch schon ein paar Bücher und Grundlagen gegeben hat, so lies es mal durch und dann lass uns nochmal drüber sprechen. Aber ich bin da klar, dass es nicht im Krankenhaus ist. Und sie damals noch so, und das war ein Punkt, der mich auch inspiriert hat, der mir jetzt auch noch in Erinnerung bleibt.
Ja, auch als Mann, dich tiefer mit dem Thema zu beschäftigen, nicht zu sagen, ja okay, es betrifft ja deinen Körper und deswegen ist es ja deine Entscheidung. Natürlich ist es
oder
in
halt
erster Linie schon die Entscheidung.
Ja, oder halt wie viele Männer sind so, ja, entscheid du und ja, ich laufe mit.
Ich gehe mit, so.
So, ja. Nee, das war mir dann auch mit, sag ich mal, Shoutout an Sascha, auch mit dem Interview nochmal klarer so, das ist auch meine Aufgabe als Mann der neuen Zeit, mich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Spulen wir mal 2 Generationen vor. Meine Oma erzählt noch, dass ein Kind, die hat 3 bekommen, ein Kind war sie allein im Krankenhaus und mein Opa noch auf dem Fasching, also auf dem Karneval. Und kam dann irgendwann in Verkleidung noch ins Krankenhaus geschlappt, weil er von irgendjemand gehört hat, dass seine Frau jetzt im Krankenhaus ist. Also auch da zu realisieren, okay, wir sind in einer anderen Zeit und das heißt halt auch anders Verantwortung zu übernehmen als Mann. Genau, und deswegen lange Rede, kurzer Sinn war es auch mein Ansporn, mich selber einzulesen, mir selber Informationen zu beschaffen und eigenverantwortlich auch für mich Verantwortung zu tragen, wenn wir gemeinsam Entscheidungen treffen.
Ja.
Und da habe ich sogar früher angefangen, Bücher zu lesen zum Thema Schwangerschaft.
Du hast vor mir noch ein Buch gelesen, bevor ich angefangen habe, hast du schon das erste Buch gelesen gehabt. Und das war, glaube ich, bevor wir überhaupt angefangen haben, glaube ich, schwanger zu werden. Oder sind wir da, haben wir es ja gerade probiert, glaube ich, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, ja, hast du angefangen, Bücher zu lesen. Wenn dich das auch interessiert, das Thema Bücher und Literatur, ich habe da auch schon mal eine Literaturliste rausgegeben, kannst du uns sonst auch immer schreiben, die kann ich dir gerne auch nochmal zuschicken. Was für uns halt so wichtig war, war wirklich das Thema, wie wollen wir es haben und was ist so unser individueller Weg? Und das war so ein bisschen eine Reise. Ich würde sagen, es hat so ein bisschen angefangen. Als das Thema immer so näher kam, haben wir halt auch so gesehen, andere Leute auf Social Media, wie du jetzt gesagt hast, auch Freunde, Bekannte, ne? So, wie machen die das? Wie machen die das? Wie machen die das? Und dann auf einmal hatten wir so gemerkt, dass in unserem Umfeld viele Leute wirklich eine Hausgeburt gemacht haben. Und früher, also hätte sie mich mal vor 10 Jahren gefragt oder vor 15, hätte ich gesagt, was, Hausgeburt? Nee, so nach Motto, das machen doch irgendwie nur so irgendwelche Hippies oder sowas.
Irgendwelche,
ne?
Ja, so Esoteriker. Die in irgendwelchen Kommunen leben. Oder
genau,
so. Ja.
Genau. Und dann haben wir uns natürlich immer tiefer damit beschäftigt, haben wir gemerkt, boah, das machen super viele Leute, ja, warum machen die das denn? Dann,
also in unserer Bubble.
In unserer Bubble, genau. also in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Spiri-Bubble, sagen wir immer. Und dann haben wir uns angefangen, mit Geburt zu beschäftigen. Was passiert eigentlich bei einer Geburt? Was ist so dieser natürliche Prozess, also dieser körperliche Prozess? Was passiert hormonell und so weiter? Und wie ist Geburt eigentlich so natürlich und wo ist Geburt heute hingekommen in unserer sehr medizinischen,
kontrollierenden
Welt, so. Und das ist eigentlich, sage ich mal, wie so ein Rabbit Hole, wo wir auch abgetaucht sind, wo wir vorher gar nicht so viel wussten. Also ich wusste schon so, wenn meine Mutter auch irgendwie immer so ein bisschen mir das mitgegeben hat, ja, und das ist wichtig, eine natürliche Geburt, und hat halt auch immer so gesagt, was halt Kaiserschnitt, gerade wenn er jetzt medizinisch nicht notwendig ist, ich meine, es ist gut, dass es den gibt, aber was es natürlich auch für Folgen hat und so weiter. Also mir war schon immer klar, okay, eine natürliche Geburt ist schon irgendwie gut, aber warum ist es jetzt auch zu Hause? Was ist der Vorteil davon, es zu Hause zu machen? Das war mir irgendwie immer gar nicht so klar. Und da sind wir halt tiefer eingetaucht. Und vielleicht magst du mal erzählen, so grob zumindest, warum wir uns für eine Hausgeburt entschieden haben. Gerade wenn man jetzt sagen würde, naja, jetzt seid ihr auch noch hier in Mexiko. Warum habt ihr euch denn da für eine Hausgeburt entschieden? Weil eigentlich ist doch Deutschland viel sicherer und da ist doch die Infrastruktur ganz anders. Und dann geht ihr jetzt nach Mexiko und macht da noch eine Hausgeburt. Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Warum habt ihr euch denn dafür entschieden?
Ja, also da ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen. Also wenn du mich auch vor ein paar Jahren gefragt hättest, dann wäre Mexiko weit aus meinem Feld gewesen und dann auch noch eine Geburt hier zu machen und dann auch noch eine Hausgeburt. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du, wenn du möchtest, immer offen bist, dir neue Perspektiven einzuladen, alles in Frage zu stellen, auch was kulturell vorgegeben ist, was dir Leute schon in den Kopf gelabert haben, was du glaubst, was heute Standard ist und so weiter. Dass du da immer wieder offen bist, auch deine Konzepte im Kopf zu zerstören und umzukreieren. Und das war für uns auch die Offenheit, okay, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema, vor allem, weil immer mehr in unser Feld kam, weil es immer möglicher wurde für uns. Was sind so Gründe? Es gibt ganz viele Gründe und auch da, das ist das, was wir aus der Literatur uns rausgelesen haben, aus Filmen, die wir dazu geguckt haben. Und auch da gibt es 800 verschiedene Meinungen. Der eine Doktor sagt das, der andere Doktor sagt alles. Aber normalerweise ist schon so, dass sich die Natur dabei was gedacht hat. Zum einen ist es so, einer der plausibelsten Gründe ist, dass du halt dein Zuhause so gestalten kannst, dass du so natürlich wie möglich in einen stressfreien Zustand kommst. Weil Stress dafür sorgt, dass, sag ich mal, aus der Evolution, du hast einen ruhigen Platz, plötzlich ist aber irgendeine Gefahr, die sich auftut, dann schütte deinen Körper Stresshormone aus, damit der Geburtsprozess unterbrochen wird, damit du dich wieder an einen sicheren Geburtsort begeben kannst und dort dann wieder runterkommst und sich die Hormone wieder ändern. Und je mehr du natürlich in ein Umfeld kommst, wie in einem Krankenhaus oder selbst auch in einer Geburtsklinik, umso unbekannter ist die Umgebung und umso einfacher ist es, dass dein Körper in einen Stresszustand kommt und eher zumacht und damit auch natürlich den natürlichen Geburtsprozess eher blockiert, was dann auch wieder dazu führen kann, dass der Prozess unterbrochen wird, dass dann länger Zeit vergeht, dass dann Hebammen, Doktoren Stress bekommen oder dass die dann ungeduldig werden und dass dann angefangen wird, den Geburtsprozess einzuleiten. Da werden dann künstliche Hormone gegeben, die auch wieder in den natürlichen Prozess eingreifen. Dann werden dann wieder wehenfördernde Mittel gegeben, aber dann auch wieder Mittel, die dich beruhigen sollen. Und das ist dann irgendwie so ein Kreislauf von Mitteln, die dir dann zugegeben werden, die auf jeden Fall in den natürlichen Prozess eingreifen. Dann war es oft so, dass du in einem Krankenhaus in einer liegenden Position gebracht wirst, was die schlechteste, also anatomisch gesehen, die schlechteste Position ist, die du für eine Geburt gebrauchen kannst, weil dein Körpergewicht auf das Becken drückt und damit verhindert, dass sich das Becken öffnen kann.
Was jetzt aber, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr so
Standard ist. Mittlerweile nicht mehr so Standard ist, aber früher, oder du musst dann die Position wieder ändern, damit der Doktor untersuchen kann. Dann ist es in einer Geburtsklinik oder in einem Krankenhaus oft so, dass Schichten sind. Das heißt, natürlich kannst du nicht damit rechnen, dass mit dem Personal, mit dem du einsteigst. Das Personal auch ist, das sich dann wirklich im Geburtsprozess begleitet. Wenn dann 8 Stunden rum sind, dann geht jemand, dann kommt jemand, du musst dich wieder mit 9 Leuten auseinandersetzen. Du hast manchmal nicht die Umgebung, kannst du Lichter dimmen, kannst du das verändern? Ist eine Gelegenheit für Wasser da? Also so diese Freiheit, die du zu Hause hast, dir das am Anfang so großmöglich so zu gestalten, wie du es brauchst, ist zum Beispiel da nicht gegeben. Dann diese künstlichen Hormonzugaben, wo man heute auch in Frage stellen muss, was wir auch in einer Reportage gesehen haben, dass die auf das Gehirn zum Beispiel die Gabe von Oxytocin, zum Beispiel auf die Rezeptoren von so einem kleinen Säugling, sich negativ auswirken können, was in Frage steht, ob das auch zu vermehrter ADHS-Bildung kommen kann, Aufmerksamkeitsdefizit-Thematik. Dann ist es in Krankenhäusern, und auch das steht in den Büchern, ist die Rate der Kaiserschnitte viel höher und vor allem auch in Belegkliniken nochmal viel höher als jetzt in dem Thema in Geburtskliniken oder auch in Hausgeburten, was dazu spricht, dass es einfach viel schneller dazu kommt oder viel leichter jemand die Entscheidung trifft, ach komm, wir machen jetzt doch einen Kaiserschnitt. Und dann ist natürlich die Frage, wollte die Frau das? Wie medizinisch nötig war das wirklich? Hätte es ein bisschen mehr Zeit einfach nur gebraucht? Auch das ist ein Faktor. Mhm. Wie schnell oder wie einfach tust du dir dann in einer Situation, wo dann irgendwie ein Oberarzt dasteht und 2 Assistenzärzte und Hebammen um dich rum, die dann sagen, ja, es ist jetzt nötig oder es wäre gut, dass wir jetzt einen Kaiserschnitt machen. Auch wie leicht tust du dir da eine Entscheidung zu treffen? Nee, ich würde gern noch 1-2 Stunden warten. Also auch so ein bisschen der Druck, der das Personal dann ausübt auf dich, gibt es ganz, ganz viele Gründe. Und dann auch muss man sich ganz genau angucken. Annalena hat es ja schon gesagt, es ist gut, dass es Kaiserschnitt gibt im Notfall, aber wie oft ist es wirklich nötig? Und wie oft wird sich damit das Leben einfach einen Tick einfacher gemacht? Oder um als Arzt, was natürlich denen ihr Interesse ist, so groß möglich natürlich Leben zu schützen und aber auch selber natürlich aus dem Schneider zu sein und keine Risiken einzugehen, aber die Folgen von einem Kaiserschnitt auf die Frau, aber auch auf das Kind, auf den Bonding-Prozess, also auf diesen Prozess, dass die natürlichen Hormone diese Bindung zwischen Frau und Kind herstellt, ist bei einem medizinischen Eingriff in Gefahr. Auf diese, ich nenne es jetzt mal soften Faktoren, wird einfach in solchen Umgebungen nicht ganz so viel geachtet, ist jetzt meine Behauptung, als wenn ich jetzt mit einer Hebamme, die mich länger begleitet, einfach in einer Hausgeburt bin. Gibt's ganz viele Faktoren, ist aber ganz wichtig, dass du dir deine Meinung da machst, dass du dir Literatur holst, dass du dich einarbeitest und dann eigenverantwortlich eine Entscheidung treffen kannst. Aber in unserer Welt gab's ganz, ganz viele Faktoren, die einfach dagegen gesprochen haben, von vornherein in eine Geburtsklinik oder in eine Klinik generell zu fahren, sondern erst, und wenn es keine sonstigen Indikationen gibt, auch einfach zu Hause das Kind zur Welt zu bringen. Ganz natürlich und dem Prozess so lange Zeit zu geben, wie es braucht.
Ja, und da ist auch eine Filmempfehlung direkt mal von unserer Seite, Die sichere Geburt. Und ein Buch, was du lesen kannst, ist Hypnobirthing. Das spricht so ein bisschen, wie Geburten vor 50 Jahren oder 40, 30 Jahren vielleicht so waren. Da hat sich mittlerweile auch viel geändert, das wissen wir auch. Es gibt auch tolle Krankenhäuser, die ganz tolle Geburtsstationen haben. Und gleichzeitig ist da, glaube ich, die Range auch sehr groß, auch je nachdem, wie der Arzt, die Hebamme gerade drauf ist, die da sind. Und für uns war es halt einfach mega schön hier mit der Hebamme. Also die haben wir schon kennengelernt, bevor wir schwanger waren. Genau, weil du hast noch gesagt, das fand ich nämlich auch so witzig, du hast noch gesagt, Annalena, also es war Anfang letzten Jahres, wir lernen die noch kennen, bevor wir fliegen. Das war dir irgendwie ganz wichtig, so dass wir einmal wissen, okay, wie fühlt sich's mit der an, dass wenn wir dann ein paar Monate in Deutschland sind und zurückkommen und dann haben wir ja nicht mehr so viel Zeit, dass wir dann schon wissen, okay, mit der werden wir dann auch diese Reise gehen. Und dann haben wir die Hebamme tatsächlich getroffen, noch bevor wir überhaupt schwanger waren. Das war super witzig und sind ja dann irgendwie im März letztes Jahr geflogen. Und irgendwie im April oder so haben wir dann herausgefunden, irgendwie, dass ich schwanger bin. Und hatten die Hebamme dann schon. Und dann sind wir im August zurückgekommen und hatten davor schon mit ihr Kontakt und haben dann im August wirklich angefangen, mit ihr zu arbeiten und haben uns alle 2 Wochen getroffen, jedes Mal mehrere Stunden, haben Übungen im Pool gemacht, Geburtsvorbereitung und so. Aber haben irgendwie auch ganz viel über Geburt gesprochen, über ihre Erfahrungen gesprochen, über den Prozess gesprochen und haben uns, und das war eigentlich für mich eins der wichtigsten Dinge, jetzt mal weg von von dem ganzen Prozess und was da passiert, haben uns einfach kennengelernt und haben so eine Vertrauensbasis aufgebaut. Und das fand ich super, super wichtig, weil das ja so ein verletzlicher Moment ist. Also ich wüsste nicht, wann ich mal so einen krass intensiven, verletzlichen Moment hatte, emotional, körperlich, geistig, so in jeglicher Hinsicht, wie die Geburt. Und da ist natürlich eins der wichtigsten Faktoren, auch um loszulassen, um wirklich aufzumachen als Frau, um sich sicher zu fühlen, ist halt Vertrauen. Vertraue ich den Menschen? Fühle ich mich sicher an dem Ort? Fühle ich mich wohl? Und dafür war für mich natürlich ganz wichtig, ja, wie fühle ich mich denn mit ihr? Und das war für uns echt eine super spannende Reise, gerade weil wir auch am Anfang hatten ja mal so ein Thema, wo es irgendwie um das Thema Zuverlässigkeit ging, ne, so wegen dem Termin. Und da haben wir auch damals so gedacht, okay, sagen wir jetzt was oder sagen wir nichts, weil wir auch immer noch so unser Thema haben, ne, noch unsere Harmoniesucht noch ein Stück mehr loszulassen, einfach noch authentischer zu sein und wirklich uns mit allem zu zeigen und auch mal zur Not anzuecken, ne, natürlich immer wertschätzend, aber, ne, einfach auch ja, uns zu zeigen mit allem, was da ist, und unsere Bedürfnisse zu kommunizieren. Und das hast du dann ja damals auch gemacht, als maskulin kreierender Rahmen. Und das war so unglaublich wichtig und schön, weil sie dann auch gesagt hat, oh sorry, es tut mir leid. Und dann war wirklich wieder so, die Luft war gereinigt. Und dann sind wir irgendwie noch mal tiefer miteinander gegangen. Und dann hat sich's wirklich so angefühlt, als ob wir so voll das Team wären, ne? Also als wir dann so in die Geburt gegangen sind, kannten wir sie schon so gut. Und immer wenn sie kam, hatten wir irgendwie hier Kekse und koffeinfreien Kaffee und haben irgendwie Kerzchen angemacht und hatten irgendwie voll die schöne Zeit und so. Und bei der Geburt dann halt auch alles schön gemacht. Und es war wirklich wie so eine Journey miteinander.
Haben wir eigentlich irgendwie 80% der Zeit dafür genutzt, irgendwie uns kennenzulernen und über unsere Storys zu erzählen und ihre Storys, und irgendwie 20% war wirklich Geburtsvorbereitung.
Ja.
Und eigentlich war die 80% natürlich auch Geburtsvorbereitung, ja, weil es ganz viel dazu beigetragen hat, dass wir uns einfach wohl mit ihr fühlen, dass wir uns auf sie verlassen können, dass ja einfach der Rahmen passt. Und ich glaube, der Disclaimer und wie ich aber auch darüber gesprochen habe, das war eben für uns auch so wichtig, weil wir eben auch in Seminaren, in Gesprächen, aber auch in Erzählungen von anderen Frauen eben auch mitbekommen habe, wie halt kleine Faktoren schon dazu beitragen können, dass einfach diese Erfahrung so traumatisierend ist. Mhm. Das kann eine blöde Kommentar sein von einem Arzt, das kann ein Arzt sein, der einfach reinkommt und dir in den Schritt fasst, ohne vorher nachzufragen, oder eine Hebamme, die irgendwie
dich untersucht,
ohne vorher zu fragen, oder was wir mitbekommen haben, dass irgendwelche Leute einfach einen Dammschnitt machen, irgendwie ohne dich wirklich nochmal danach zu fragen. Also ganz komische Dinge, und das war eben uns auch so wichtig, dass wir sagen, wir stecken vorher so viel Achtsamkeit und Bewusstsein rein und kontrollieren quasi so gut wie es geht den Rahmen, damit wir in diesem Rahmen dann so viel wie möglich nicht kontrollieren müssen. Mhm. Und das ging in unserer Welt natürlich am besten, indem wir halt das mit einer Hausgeburt machen, mit einer Hebamme, die wir eben auch schon lange vorher kennenlernen. Ja,
wie ging es dir denn damit, jetzt auch, weil wir das Thema sicherer Rahmen angesprochen hatten und hier Mexiko und so weiter, und wir haben hier andere Krankenhäuser und auch so diese Geburtsklinik, mit der unsere Hebamme zusammenarbeitet, ist ja auch so eine Dreiviertelstunde weit weg von hier, wo wir wohnen. Wie ging es dir denn jetzt so als der Mann, als der einen sicheren Rahmen kreiert, dass wir jetzt hier, also so für den Fall der Fälle, jetzt irgendwie in Anführungszeichen so weit weg waren von dieser, sag ich mal, klassischen Infrastruktur, die man vielleicht im Fall der Fälle gebraucht hätte. Wie hast du dich damit gefühlt? War das für dich ein Thema, oder hast du für dich so gemerkt, nee, also ich vertraue eh, dass wir das nicht brauchen, weil wir haben ja auch irgendwie, die hat ja noch gefragt, ob wir irgendwie den Arzt, der das dann im Fall der Fälle irgendwie uns begleiten würde, ob wir den noch kennenlernen wollen vorab. Und wir haben ja reingefühlt, und es hat sich leicht angefühlt, nö, brauchen wir nicht. Wie hat sich das für dich angefühlt, dass das Krankenhaus in Anführungszeichen so weit weg war?
Also es war schon eine Achterbahn, weil wir haben ein Gefühl, dass es der richtige Weg ist und trotzdem ist ja die heutige Zeit, gerade die medizinische Welt, gepflastert von Schuld und Scham, was ja dich zu Vorsorgeuntersuchungen bringen soll, was dich ja dazu zu medizinischen Eingriffen bringen soll, die vielleicht noch nicht nötig wären oder zu pharmazeutischen Mitteln, wo es vielleicht aber auch alternative Möglichkeiten gibt und so weiter. Das haben wir auch die letzten 3 Jahre mitbekommen, weil in der Corinna-Zeit, wie Schuld und Scham eben wirken soll, dich zu manipulieren zu irgendwas. Und das war schon auch immer noch im Hinterkopf. Also was ist, wenn halt was passiert? Mhm. Was ist, wenn halt nicht alles so läuft, wie wir es uns vorstellen? Sind wir zu naiv? Bin ich nicht vorsichtig genug? Müsste ich doch irgendwas anderes machen? Weil hinterher, und wenn alles gut läuft, sagst du ja, super, dass wir es gemacht haben.
Haben wir geil gemacht.
Wenn es eben nicht funktioniert, dann fragst du dich halt doch, so wäre es doch besser gewesen im Krankenhaus, hätte es dann doch geholfen, bla 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 bla. Also es war nicht immer so einfach. Also das Gefühl war, ja, wir machen es richtiger, aber halt die Schuld und Scham. Saß dann, was sagen dann andere? Mhm. Irgendwie, was, wie mache ich dann das irgendwie? Und halt der große Unterschied, und ich glaube, da können jetzt alle Eltern oder werdende Eltern auch reinfühlen, ist halt, du merkst halt plötzlich, vorher hattest du Verantwortung für dich, dann hast du irgendwann mal, okay, Verantwortung auch für den Partner oder die Partnerin, wenn du halt eine feste Bindung eingehst. Aber es ist schon nochmal was anderes, wenn du halt plötzlich Verantwortung hast für so ein kleines Wesen und auch dessen Leben. Mhm. Ja, also es war nicht immer so einfach. Mhm. Und ich glaube, das ist halt, also gehört dazu. Ich glaube, wenn wir halt, also Freiheit, haben wir zwar ja auch rausgefunden, ist in der schönen Übung, ist eines unserer größten Werte. Mhm. Aber mit Freiheit geht halt Verantwortung einher. Mhm. Und wenn ich mich an alles halte oder so, dann kann ich halt die Schuld und die Scham auf jemand übertragen und sagen, ja, der hat es gesagt oder es steht in den Richtlinien oder das war die Vorgabe oder in der Untersuchung kam das nicht raus, dann waren aber die schuldig. Und wenn ich halt sage, ich gehe jetzt einen Weg, der halt nicht so vorgegeben ist, dann darf ich halt sagen, okay, dann muss ich halt aber auch die Verantwortung tragen. Mhm. Und das war schon, was mich und uns ja auch viel Mut gekostet hat. Wie geht's dir denn? Ja. Oder ging's dir?
Also jetzt rückblickend denke ich natürlich, haben wir richtig geil gemacht und klopfen uns voll auf die Schulter. Aber natürlich hatte ich auch solche Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, es ist jetzt echt, gerade weil das ja auch so ein bisschen mein Lebensthema ist, was ja irgendwie so, ich glaube, eins meiner größten Stärken ist und manchmal auch wie so eine kleine Achillesferse, mein Optimismus oder auch ein Stück weit meine Naivität, nenn's wie du möchtest. Und ich weiß nicht, ob es naiv, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es naiv war, aber es war natürlich schon auch irgendwie optimistisch so, ne? Ja, wir gehen mit dem rein, was wir wollen und wir tun alles dafür und wir haben uns ja auch entsprechend vorbereitet. Es ist ja nicht so, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt hier so ein paar Geburtsvorbereitungsstunden und den Rest, das sind ja Ärzte und Hebammen und die übernehmen die Verantwortung. Und das ist ja eigentlich das, was ja in Krankenhäusern in der Regel passiert und wozu wir auch trainiert werden, dass sobald wir ein Krankenhaus oder eine Praxis betreten, dass wir die Verantwortung dem Arzt übergeben, also dem im weißen Kittel. Also wir geben die Verantwortung ab und dann soll der sagen, was wir machen. Aber im Prinzip ist ja immer noch unser Körper und das finde ich eigentlich so absurd, dass es um unseren Körper geht, mit dem wir ein ganzes Leben lang leben, aber wir die Verantwortung dann an jemand anderen dafür abgeben. Und ich glaube, das war für uns auch so, oder für mich war es auch so die Reise des letzten Jahres, noch viel mehr in die Eigenverantwortung für meinen eigenen Körper zu kommen und für meine eigene Entscheidung und für meine Ängste. Denn natürlich hat das, was du gerade gesagt hast, mit der Freiheit und wir dürfen, uns ist die Freiheit so wichtig, wir dürfen dafür auch mehr Verantwortung übernehmen und wir dürfen uns halt auch mit unseren Ängsten konfrontieren, weil oft versuchen wir halt unsere Ängste dadurch zu schlagen oder zu unterdrücken, indem wir im Außen Entscheidungen treffen, die uns vermeintliche Sicherheit geben, weil wir denken, wir können es dann kontrollieren und dann müssen wir unsere Ängste nicht fühlen und mit unseren Ängsten uns nicht auseinandersetzen. Aber im Prinzip kehren wir die Ängste nur ein bisschen unter den Teppich, so. Oder sagen, okay, ich treffe jetzt die Entscheidung, da brauche ich die Angst nicht haben, anstatt zu sagen, oh krass, das ist eine Einladung, mich mit meiner Angst zu konfrontieren. So, und deswegen war das für uns, oder für mich war es schon so ein Persönlichkeitsentwicklungscamp auch das letzte Jahr mit der Schwangerschaft und der Geburt. Und ja, jetzt irgendwie danach darauf zu blicken, ist es natürlich auch ein sehr empowerndes Erlebnis. Und das ist ja auch das, was die Hebamme dann am Ende gesagt hat, wir kommen gleich nochmal zur Geburt. Ja, Annalena, du hast doch gesagt, du wolltest ein empowerndes Erlebnis. Und da habe ich mir gedacht, ja, be careful what you wish for. Das war ein sehr empowerndes Erlebnis. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zur Schwangerschaft und auch zur Vorsorgeuntersuchung. Wir sind ja da auch einen anderen Weg gegangen. Zum einen, weil wir nur einen Teil der Zeit in Deutschland waren, zum anderen aber auch, weil wir uns so gefragt haben, okay, wie viele Untersuchungen wollen wir denn machen? Was ist uns denn wichtig? Was wollen wir denn überhaupt wissen? Was wollen wir kontrollieren? Und was würde überhaupt auch für uns zu einer anderen Entscheidung führen? Und deswegen haben wir uns ja ganz bewusst auch gegen gewisse Screening-Untersuchungen entschieden und waren ja nur, ich traue mich kaum, das zu sagen, echt. Geil, wie das jetzt in mir auch so ein bisschen so ein, kann ich das erzählen, auslöst. Also wir waren ja nur einmal bei der Frauenärztin. Wir haben nur einen Ultraschall gemacht und wir waren nur einmal bei der Frauenärztin in den ganzen 9 Monaten.
Ja.
Ist schon crazy, das jetzt so nochmal zu auszusprechen, so öffentlich. Weil auch da, und das habe ich richtig krass gemerkt, als ich noch in Mexiko war, da wussten wir ja noch nicht, ob ich schwanger bin. Da habe ich so das Gefühl gehabt, ja, wir wollen ja eh nicht viel untersuchen und so, wusste noch nicht, wie oft wir zum Arzt gehen. Da habe ich mich noch ziemlich entspannt gefühlt, weil hier auch so ein Umfeld ist, wo Leute auch einfach so, sage ich mal, ja.
Also hier, Mexiko ist nicht Tulum.
Ja, genau.
Also Tulum, wo wir uns aufhalten, ist, da sind wir wieder ein bisschen so in der Spiri, Persönlichkeitsentwicklungs-, Coaching, was auch immer, Bubble. Also hier sind nicht die typischen Mexikaner, weil die typischen Mexikaner, die machen hier auch
Kaiserschnitt und
schulmedizinischen Weg. Ja. So. Also deswegen, wenn du jetzt sagst, Mexiko.
Ja, okay, ich meine mit so ein bisschen Tulum und Spiri-Bubble. Naja, auf jeden Fall bin ich hier viel entspannter gefühlt und dann sind wir irgendwie nach Deutschland und dann haben wir herausgefunden, dass ich schwanger bin. Und dann habe ich mir noch so eine App runtergeladen, wo drin stand, was in welcher Schwangerschaftswoche passiert. Und da kam dann auch immer, ja, jetzt hast du die Vorsorgeuntersuchung Nummer 1 und Nummer 2 und jetzt kommt die Vorsorgeuntersuchung Nummer 3 und 4. Und ich glaube, ich war erst, als Nummer 3 dran stand oder 4, waren wir überhaupt das erste Mal bei einer Ärztin.
Das erste und letzte Mal.
Genau. Und das war irgendwie schon, habe ich schon richtig gemerkt, wie halt auch dieses Umfeld, also dieses kollektive Umfeld von, man macht das hier so. Ne, auch jetzt,
wenn du bist anders, wenn du es nicht so machst.
Genau.
Und das haben wir ja auch erlebt die letzten Jahre, was dieses, was du bist jemand anders, wenn du dich nicht an die Regeln und an die Vorgaben hältst, was es dann mit einem machen kann.
Genau. Und ja, auch zum Beispiel beim Schwangerschafts-Yoga, als ich war, wenn die sich immer vor dem Schwangerschafts-Yoga unterhalten haben, welche Untersuchungen und was die Ärztin jetzt gesagt hat. Und ich habe immer gedacht, okay, irgendwie, ja, ist es bei mir halt anders. Und ja, jetzt ist es raus. Ich habe es gesagt. Ja, und ich, wie gesagt, wie wir vorhin gesagt haben, es ist halt unsere Erfahrung, es war unsere Entscheidung, es war unsere Welt und für uns einfach auch das, was wir in Literatur gelesen haben, dass halt auch Vorsorgeuntersuchung, in Vorsorge steckt halt auch Sorge, ne? Also du machst dir dann auch mehr Sorgen, wenn du mehr Vorsorgeuntersuchungen machst. Und allgemein hat auch ergeben, dass viele Vorsorgeuntersuchungen nicht unbedingt dein Leben verlängern, sondern auch sehr viele Side-Effects haben. Das muss natürlich jeder auch bei einer Schwangerschaft für sich selbst entscheiden, inwieweit man das machen möchte.
Aber was du halt auch mit dem Ergebnis dann anfangen willst.
Genau, und für uns war zum Beispiel, okay, wir bekommen das Kind egal was jetzt für ein Ergebnis rauskommt, bekommen wir es eh. Also warum sollen wir dann so eine Untersuchung machen? Und der Punkt ist halt auch, dass wir von einigen Leuten halt auch gehört haben, dass sowohl in die eine Richtung, also von wegen das Kind hat irgendwie eine Beeinträchtigung, als auch es hat keine Beeinträchtigung, dass halt da auch eine entsprechende Fehlerrate gibt, sodass es sein kann, dass du halt ein gesundes Kind vielleicht, also wenn das für dich in Frage kommt, auch abgetrieben wird. Oder du sagst, okay, das Kind ist gesund, du bekommst es und dann hat das Kind doch eine Beeinträchtigung. Also, dass da ganz viele Fälle so und so gibt. Und dann haben wir einfach gesagt, nein, wir bekommen einfach das, was für uns vorgesehen ist, was das Leben für uns vorgesehen hat. Ob wir das jetzt verstehen mit unserem menschlichen Ego und Verstand, das wissen wir nicht, aber wir versuchen da einfach dem Leben zu vertrauen so. Und das war unser Weg. Und deswegen war das natürlich auch, sag ich mal, noch ein bisschen alles mehr mit noch mehr Unsicherheit und Unklarheit auch behaftet, wo wir uns auch natürlich damit auseinandersetzen durften. Aber ja, es war für uns auch einfach eine ganz große Chance. Ich glaube, wir haben sogar fürs letzte Jahr 23 auch Vertrauen auf unser Vision Board geschrieben, soweit ich mich erinnere. Und da war die Schwangerschaft und der ganze Geburtsprozess eigentlich der perfekte Lehrmeister dafür, ne?
Genau, es gab auch so im Konzept der Haptonomie ist es auch ein bisschen, dass die Untersuchungen auch dazu führen können, dass die Eltern sich nicht so energetisch mit dem Kind verbunden fühlen. Weil du ja dann mehr auf die Screening-Geräte guckst, mehr auf die Monitore. Sorry für meine Stimme. mehr das Visuelle mit einbeziehst, mehr auf einen Wehenschreiber, mehr auf irgendwie einen Herzton-Dingsbums, als dich auf dein Gefühl, als auf deine Verbindung, auf deinen, auf die energetische Verbindung mit deinem Kind einlässt. Anstattdessen rennst du halt immer wieder zu irgendeiner Untersuchung und guckst, okay, was sagen jetzt die Monitore? Anstatt, okay, was sagt mein Gefühl? Was sagt meine Verbindung zu dem Leben, das in mir entsteht? Und auch das hält dich wieder davon ab oder bringt dich wieder in irgendwie dieses Kontrollthema. Und das war eben was wir auch nicht wollten. Wir sind einmal hin, weil uns schon wichtig war, einmal zu gucken, passt alles, bräuchten wir noch irgendwas, wollten auch das Geschlecht wissen, was in dem Moment auch wichtig war, was für mich auch wichtig war, weil das nochmal ganz viel geändert hat. Eigentlich hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, oh, so ein Mädchen, das wäre was. Und dann aber, als rauskam, okay, es ist ein Junge, hat es nochmal ganz viel in mir auch verändert, mich mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen, okay, was brauche ich als Vater nochmal für eine andere Vaterrolle, wenn ich jetzt einen jungen Mann irgendwie in sein Leben begleiten darf und das Privileg hat. Und das hat nochmal ganz viel auch in dem Polaritätsthema geschaffen. Deswegen war es für uns genau richtig, dass wir wussten, dass es ein Junge wird. Würde ich aber heute nochmal mit einer anderen Energie mir nochmal überlegen. Ja, um einfach noch nicht so geprimed zu sein, irgendwie um irgendwie nochmal anders reinzugehen. Und auch für uns, wir hatten ja nur eine Untersuchung, also das Ergebnis hätte ja auch falsch sein können. Und dann hätten wir die ganze Zeit mit so einer Jungsenergie irgendwie die Schwangerschaft begleitet und dann wäre es doch ein Mädchen. Ich glaube, das kann energetisch dann natürlich auch viel mit dem Säugling machen. Genau.
Ja. Ja, Mädchen wäre mehr so, sage ich mal in Anführungszeichen, Heimspiel für dich gewesen, ja. Ne? So, wo du einfach irgendwie so, ja, mit Frauen einfach irgendwie schon immer gut kannst, mit Jungen, mit Alten, mit Gleichaltrigen und irgendwie so mit so irgendwie einen Jungen zu begleiten, hat nochmal so dich in deinem Männlichkeitsthema nochmal anders gefordert, ne? Und ja, es ist genau richtig so, wie es ist. Das ist ja auch das Spannende. Wir bekommen ja nicht das, was wir vermeintlich denken, was wir wollen, sondern das, was wir brauchen. Und jetzt rückblickend, glaube ich, können wir beide sagen, dass es für uns irgendwie das Stimmigste ist, dass wir jetzt einen Jungen haben, oder?
Genau.
Ja. Genau, also so viel. Ich habe jetzt die Bombe platzen lassen, wir waren noch einmal beim Arzt. Wir haben natürlich mit der Hebamme dann auch noch Untersuchungen gemacht, regelmäßig. Und ich habe aber auch damals gemerkt, als wir dann mit der Hebamme auch nochmal gewisse Sachen im Labor getestet haben, dass mich das echt, also mit dem Ergebnis, als wir das Ergebnis bekommen haben und ich ihr das dann geschickt habe und von ihr die Rückmeldung kam, bis die Rückmeldung kam, mich das richtig gestresst hat. Also da habe ich wieder gemerkt, wie halt wirklich diese Sorge in der Vorsorge drin steckt. Und dass das halt immer zwei Seiten sind, die wir halt wirklich auch beachten dürfen. Und was macht das halt psychisch und emotional mit dir? Und was hat das wieder für Folgen auf deinen Körper und so weiter? Ja, einfach das wirklich, dass wir das ganzheitlich betrachten. Und was aber für mich einfach super, super schön war, ist, dass wir mit unserer Hebamme halt so eine ganz individuelle Reise hatten, dass wir uns so viel Zeit dafür genommen haben, auch, dass wir es so wichtig genommen haben, jetzt auch so rückblickend betrachtet, weil wenn ich überlege, wie viele Stunden wir investiert haben in die Schwangerschaft, in die Geburt, wie viele Bücher wir gelesen haben, Hörbücher gehört haben, wie viel Zeit wir mit der Hebamme verbracht haben und wie oft wir im Pool waren und diese ganze Übung gemacht haben, dann
Ja. Mit dem Säugling kommuniziert, ja. Energetisch, abends Lieder gesungen, ja. Mit ihm gesprochen haben schon vorher.
Wie oft du mich massiert hast.
Ja, auch so dieses ja, massieren, also auch das Hingabe trainieren. Also jetzt nicht nur, oh, ich habe dicke Beine oder so, sondern wirklich auch so dieses Fallen lassen, in das Feminine gehen, uns Zeit nehmen, als Paar eine andere Erfahrung machen, die Berührungen irgendwie auch den Bauch massieren, irgendwie zu gucken, okay, wie kann ich über die Hände auch irgendwie so schon spüren und gar nicht mal, ja, er tritt jetzt, sondern einfach auch mal zu gucken, energetisch kann ich mit dem Kleinen im Bauch irgendwie auch in die Verbindung gehen. Was für eine Energie hat das neue Leben auch schon. Also viele, die auch so einen Weg gehen, die sagen, ja, an der Geburt habt ihr dann euren Säugling kennengelernt. So, nee, also wir konnten vorher schon spüren, so, dass es was für eine Energie, die das Kind dann haben wird, was so, ja.
Was würdest du sagen, hat er für eine Energie?
Wir haben ja damals schon gesagt, er hat eine ruhige, aber eine sehr klare Energie. Ja. Und das haben wir halt auch damals schon gemerkt und gefühlt, als er halt auch noch im Bauch war.
Ja. So. Hat sich auch bislang bestätigt bei der Geburt und die letzten 11 Wochen auch, ne?
Ja, genau.
Ja. Echt witzig.
Oder halt, ja, auch noch so ein witziger Moment, dass uns damals die Frauenärztin auch noch irgendwie den Geburtstermin errechnet hat, der dann hinten raus auch komplett falsch errechnet war, weil sie irgendwie deinen Zyklus falsch angenommen hat. Also auch sowas dann wieder in der Medizin, in allen alternativen Büchern stand immer, es gibt keinen Geburtstermin, es gibt einfach einen Zeitraum und dass die Termine einen auch komplett kirre machen können.
Ah, und das war auch ein Grund, warum wir auch gesagt haben, wir machen Mexiko, weil auch wenn du in Deutschland eine Hausgeburt machst, darf die Hebamme dich ja nur bis 2 Wochen nach deinem Entbindungstermin begleiten und danach kann sie dich gar nicht mehr betreuen und da wären wir jetzt mit dem errechneten Entbindungstermin, der nicht gepasst hat, wären wir drüber gewesen, weil das waren 3 Wochen danach.
Genau, und irgendwann meldet sich mein Bruder noch irgendwie per WhatsApp und schreibt noch, ja, irgendwie, wie geht's euch denn? Und ihr, ne, man darf ja eigentlich gar nicht 10 Tage drüber sein und so. Und was sagen denn die Ärzte? Und wir haben uns noch gedacht, welche Ärzte? Also ja, das war wieder so ein bisschen ein Kontaktzeil mit der anderen Welt.
Ja. Ja, und halt einfach auch für uns so diese Erfahrung, auch das halt ein Kind entscheidet, wann es halt bereit ist, den Bauch zu verlassen. Und zum Beispiel hatten wir es auch in den Büchern so, wenn du sagst, okay, es ist ein geplanter Kaiserschnitt, dann sagen die ja, wann ist der Entbindungstermin und dann machen die 1-2 Wochen vorher den Kaiserschnitt. Und wenn jetzt bei uns, wo der Entbindungstermin so früh berechnet war und also das Baby war nicht 3 Wochen drüber, hat auch der Kinderarzt bestätigt, der dann auch nach der Geburt ihn noch kurz gecheckt hat hier zu Hause. Und wenn der jetzt 2 Wochen vorher der Kaiserschnitt geplant worden wäre, dann wäre das Kind 5 Wochen vor seiner natürlichen Entscheidung rauszukommen, wäre es 5 Wochen vorher geholt worden. Also 5 Wochen Entwicklung hätte es nicht im Bauch gemacht. Und das ist halt auch, finde ich, so krass, dass, ja, es sind halt 5 Wochen.
Ja. Und halt auch da mehr im Vertrauen zu sein, dass einfach der Säugling, das Kind und der weibliche Körper dann auch weiß, wann Zeit ist.
Ja.
Und halt, sag ich mal, alleine das natürlich nicht in eine getaktete Welt passt, wo Krankenhäuser Belegungspläne machen müssen, wo sie wissen, wann ist der wie sagt man,
OP.
Die OP oder der Kreissaal, danke. Wann sind die Belegungen und wie passt es uns am besten rein und welche Schicht und weil wir der Oberarzt irgendwie auf die Malediven fliegen, passt halt nicht. Da ist es halt natürlich am schönsten. Ich habe einfach schon einen geplanten Kaiserschnitt. So, und da kann ich auch sicher gehen und das fühlt sich dann auch klar an und da muss ich nicht warten und dann habe ich vielleicht keine Geburtskomplikationen im Geburtskanal. So, und das ist einfach halt maschinell, das ist einplanbar.
Ja.
So, und dann kommt halt jemand, der sagt, nee, ich will eine natürliche Geburt und dann ist es 3 Wochen später, passt halt einfach passt da nicht in die Planung rein.
Ja.
So, aber da sehen wir nochmal an dem Punkt, was macht es halt mit den soften Faktoren? So, was macht es mit der Bindung? Das haben wir ganz oft gehört, dass halt durch einen unnatürlichen Geburtsprozess oder durch ein Eingreifen die Bindung stark gestört wird. Dass es Auswirkungen haben kann, wie sehr, sag ich mal, diese Geborgenheit des Säuglings gerade in den ersten Wochen stattfindet, wie sehr die Bindung da ist, wie sehr die Bindung wiederum darauf einwirken kann, wie einfach oder schwer sich die Frau tut, den Säugling zu säugen oder er sich zu säugen, ne? Also dass er sich selber säugen kann, dass es postnatale Depressionen auslösen kann, der Geburtsprozess oder diese fehlende Bindung, Selbstvorwürfe, bla bla bla, also all das, ganz zu schweigen von den biologischen und körperlichen Faktoren, die da nicht stattfinden können, sei es den Geburtskanal, dieses Rauskämpfen auch oder dieses Kämpfen im Leben fehlt. Das ist zum Beispiel auch, was wir in dem einen Doku auch gesehen haben, dass dieser Druck auf den Kopf fehlt. Und dieser Druck auf den Kopf wiederum diesen Druck auf die Nebenhöhlen und diese ganzen Nebenhöhlen, die, sag ich mal, vom nasalen Bereich ist, Mundbereich im Kopf, die werden komprimiert und dann aber dehnen die sich aus, sobald sie raus sind, und wiederum trägt das dazu bei, für das Immunsystem, dass dann auch diese Nebenhöhlen größer sind, bis hin zu Darmgesundheit über diesen Geburtskanal,
Die Scheidenflora,
dieses Aufnehmen, was manche jetzt schon machen, über einen Q-Tip wenigstens und so weiter. Und also arbeitet euch da selber nochmal ein. Ich bin kein Mediziner, aber da gibt es so viele Faktoren, die einfach beim Kaiserschnitt verloren gehen. Und deswegen ist es ja gut, wenn der medizinisch da ist in Notfällen und Leben schützen kann. Auf der anderen Seite sollte man sich gut überlegen, ob man den einfach schon von vornherein einplant. Ja, und es sind einfach auch Faktoren, wo ich nicht weiß, wie viele Ärzte klären dich darüber auf. Mhm. Also über die Konsequenzen, über die Pros und wirklich aber auch über wirklich jeden Kontra. Auch diese soften Faktoren. Was macht das mit einem Kind? Was hat das für eine psychische Einwirkung? Wie viel Urvertrauen entwickelt das Kind dadurch? Mhm. Warum? Was hat das wiederum auf eine Auswirkung, wie das Kind in der Schule sich zeigt, wie es sich gegenüber Freunden und Familie zeigen kann? Was für Immunschwächen es vielleicht entwickeln kann. Das interessiert natürlich nach Jahren kein Arzt. Mhm. Der ist halt daran interessiert. Und das ist nochmal der Faktor, wo wir halt auch sagen, an wen übertragen wir die Verantwortung für Entscheidungen, die wir treffen, wo wir ja aber die Konsequenzen tragen dürfen. Mhm. Wenn wir wissen, dass die Person, die die Entscheidung trifft, andere Bedürfnisse hat, andere Werte verfolgt. Mhm. So, und wenn ich das weiß, dass vielleicht die Werte, die er hat, oder die Bedürfnisse in dem Fall, die er sich erfüllen will, vielleicht mit meinen gar nicht so deckt, dann sollte ich mir schon überlegen, ob ich die Entscheidung nicht selber übernehmen will. Mhm. Ja. Ja. Und auch nochmal, wir haben keine medizinische Vorbildung, brauchst du auch nicht, um eine eigenverantwortliche Entscheidung zu treffen, reicht es, wenn du ein paar richtige Bücher liest und ein paar Leute fragst und ein paar Dinge dir anguckst, um zu sagen, okay, ich stelle mal die richtigen Fragen. Es geht ja da gar nicht darum, dass du jetzt sagen musst, ich kann jetzt jeden Fall irgendwie abwägen, aber alleine, dass du dann die richtigen Fragen stellen kannst.
Mhm. Ja.
So, dass du sagen kannst, hey, ich habe das gelesen und vielleicht nervt es Ärzte, ja, so sorry, aber halt, es ist mein Kind. Also und so, wie ist es in dem Fall? Wie ist es denn in dem Fall? Und es ist mein Körper und wie machen wir es so? Genau.
Ja.
So, zur Geburt, lange Rede. Zur Geburt. Ich weiß gar nicht, ob wir hier Teil 1 und Teil 2 draus machen müssen.
Ja. Das kannst du ja dann entscheiden beim Schneiden. Wenn es rauskommt, genau. Jetzt kommen wir doch mal zum Erlebnis, beziehungsweise so zur Zielgeraden. Wie wir vorhin schon gesagt hatten, der Entbindungstermin war irgendwie Ende November und dann kam der Kleine am 17. Dezember und das war für uns auch schon so ein bisschen, das Learning, dass zum einen die Dinge halt, die Dinge, der Mensch, die was auch immer das Leben für uns vorgesehen hat, so lange dauert, wie es dauert. Und das Gras wächst auch nicht, wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Ich glaube, das Learning hatten wir schon in anderen Occasions, aber das war jetzt nochmal so für uns auf dem Silbertablett. Und dann halt auch, wirklich noch mehr die Hingabe, die Kontrolle loslassen.
Vertrauen.
Und halt auch die Geduld. Die Geduld, weil im Prinzip ist ja auch, Ungeduld ist ja auch nur ein Zeichen von fehlendem Vertrauen. Und das finde ich einfach so einen guten Satz. Ungeduld ist ein Zeichen von fehlendem Vertrauen. Wenn du im Vertrauen bist, dann brauchst du auch nicht ungeduldig sein. Und das hat er uns zum einen mit dem Geburtstermin schon gelehrt und dann hat er nochmal so ein Sahnehäubchen obendrauf gesetzt, der kleine Mann, indem er einfach auch sich bei der Geburt noch Zeit gelassen hat. Also für mich war es erst so ein bisschen so in dem Geburtsprozess oder in den Wochen davor hatte ich halt hier auch andere Frauen kennengelernt und die eine hatte ähnlich mit mir einen Bindungstermin und hat ihr Kind irgendwie dann schon ein paar Wochen vor mir gehabt und dann, also es ging eigentlich immer so weiter. Die hat noch, da habe ich noch eine kennengelernt, die hatte dann auch noch ihr Kind von mir, war irgendwie bei der gleichen Hebamme auch. Und ich dann so, jetzt hat die ihr Kind und die ihr Kind und dann ist wieder nichts passiert, wieder nichts. Und ein Teil in mir so, kommt der noch oder nicht? Und dann hat der Raimo gesagt, Annalena, er wird nicht drin bleiben, bis er 18 ist. Also das Kind wird schon kommen, also jetzt, ne, macht ihr keinen Stress. Und natürlich ist auch die Neugierde gestiegen und aber auch so die Unsicherheit gerade, weil wir halt nicht so viel Kontrolle gemacht haben. Halt auch so die Frage, hey, ist alles gut und so und auch so dieses irgendwie so, ist jetzt auch okay, ich war lang genug schwanger, ich bin jetzt auch bereit, irgendwie dich kennenzulernen und dich zu empfangen und so weiter. Und dann war der Geburtsprozess halt auch noch etwas länger, weil es bei uns Donnerstagabend losging und dann aber Sonntag früh um 5 Uhr noch was, kam der Kleine dann erst. Da kann man jetzt auch wieder sagen, okay, hat die Geburt da schon wirklich angefangen? Weil da gibt es auch unterschiedliche Maßstäbe. Manche sagen, die aktive Geburt beginnt erst, wenn du 4 Zentimeter weit offen bist. Aber da ist ja jede Frau auch anders. Also für mich haben die Wellen Donnerstagabend begonnen. Da warst du gerade im Gym, ne? Und als du zurückkamst, habe ich gesagt, oh, jetzt ist irgendwie eine Stunde lang oder dreiviertel Stunde ist schon irgendwie was los. Ich merke, da beginnt irgendwas. Das war am Anfang noch so, hat sich noch angefühlt so ein bisschen wie so Periodenschmerzen und dann hat sich das natürlich weiterentwickelt. Und dann haben wir irgendwann nachts, ne, nach ein paar Stunden, wir haben immer so ein bisschen geguckt, wie weit sind die voneinander entfernt, die Hebamme angerufen. Und damals habe ich mir schon gedacht, naja, ich glaube, Erstgebärende rufen die Hebamme immer zu früh an.
Deswegen haben wir uns extra noch ein bisschen länger
Zeit gelassen. Deswegen haben wir extra noch länger Zeit gelassen und dann haben wir sie angerufen und jetzt rückblickend haben wir sie auch viel zu früh angerufen. Aber du weißt ja nicht, wie intensiv sich das anfühlt. Ne, du kannst es ja, jede Frau erlebt es anders, du kannst es überhaupt nicht abschätzen. So. Und das Spannende war, dass sie ja dann auch gekommen ist mit dem Geburtspool und mit den ganzen Sachen. Und dann zwischendrin ja auch irgendwie zweimal wieder gegangen ist, ne, so über einen Tag.
Hat nochmal eine andere Geburt betreut zwischendrin.
Eine andere Geburt betreut, wo eine andere Hebamme, sag ich mal, schon so den größten Teil da war. Und sie war dann wirklich nur so ganz am Ende da. Und war nochmal hier, ist noch nach Playa del Carmen gefahren, eine Stunde weit weg, wieder zurückgekommen. Die hatte dann, das Geile war, die Frau, ne, die hatte ihr Kind dann auch schon und ich dachte mir, und meins ist immer noch nicht da. Also es war echt so witzig, weil wirklich gefühlt eine Frau nach der anderen ihr Kind bekommen hat und ich mir gedacht habe, oh mein Gott, is this ever going to happen? Also es war echt so, so, so spannend. Und sie ist dann irgendwie immer nachts geblieben, hat dann hier auch immer mal wieder auf der Couch oder im Bett geschlafen, hat immer mal wieder zwischendrin nach mir geguckt, hat aber auch gar nicht viel untersucht. Ne? Sie hat auch immer gesagt, hey, soll ich dich mal wieder untersuchen? Also die war jetzt auch nicht so, wir gucken jetzt alle Stunde, wie ob du jetzt noch irgendwie weiter auf bist oder nicht, sondern sie hat immer gefragt, hey, willst du mal wissen, wie weit du offen bist und so. Und dann war es ja so, ne, wir haben in einer Nacht gearbeitet, so dachten
wir. Hallo, wir haben gedacht, wir haben da begonnen und ich kam vom Gym heim und sie, oh, es geht los. Und ich so, wow, wow, und hier alles. Und das auch
Herzen
noch,
angemacht.
Das war ja noch so ein bisschen, das ist ja auch das Hausgeburtsthema, aber auch ganz wichtig, egal wo du mal hingehst oder wenn du deine Partnerin betreust, dass ihr euch vorher Gedanken macht, wie ihr es gerne haben wollt. Mhm. Ne? Mhm. In Anbetracht dessen, wie natürlich die Umstände sind, ist es jetzt eine Geburtsklinik, ein Krankenhaus, was kann ich da auch beeinflussen, kann ich das Licht anpassen, kann ich Kerzen mitnehmen, kann ich eine Musik irgendwie machen, kann ich irgendwie was, keine Ahnung, kann ich Essen vorbereiten, Getränke. Mhm. Ganz, ganz wichtig, dass halt auch die Frau sich den Rahmen so gut machen kann und der Mann darüber Bescheid weiß oder der Partner oder die jemand, der dich begleitet. Und dann aber halt am besten es auch schriftlich festhalten und wir haben halt oft drüber gesprochen, wir haben miteinander geklärt, wir haben es mit der Hebamme auch nochmal geklärt. Und hatten halt auch die Freiheit hier so, was halt in diesen 4 Wänden ging, das zu beeinflussen. Und dann haben wir hier Kerzenschein und den Sternlichtprojektor und die Musik, und Annalena hatte schon zwei Playlists, welche sie dann hören will und so, und dann haben wir hier alles, und Blumen wollte sie vorher, dann haben Blumen noch gekauft, die ich eigentlich schon gekauft hatte, weil wir gedacht haben, irgendwann geht's los, und dann sind die schon wieder verwelkt halb, also waren schon gar nicht mehr so viel übrig von den Blumen, und dann halt hier alles irgendwie und voran und Hopsasa und ja, alles gemacht und die Nacht durchgearbeitet und massiert und geatmet und getönt und massiert und energetisch gearbeitet und alles und gehalten und da und Hopsasa und hier und dann irgendwann die Hebamme am nächsten Morgen, ja, sollen wir mal gucken und ist für dich in Ordnung, möchtest du untersucht werden, oh ja, jetzt könnten wir mal gucken, ein fucking Zentimeter. Ich habe gedacht, willst du mich verarschen? Das gibt's nicht.
Das war dann wirklich so, ich glaube so 12 Stunden von dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt fängt's an. So, und wir wussten halt von anderen Leuten, manche haben halt eine Geburt, die dauert 4 Stunden und wir so nach 12 Stunden 1 Zentimeter. Ja, okay. Und dann war uns auch klar, okay, wir sind jetzt noch ganz am Anfang. Ich meine, das kann auch manchmal schnell gehen, jede Frau ist anders, jede Geburt ist anders. Aber wir haben dann schon wieder so gelernt und durften uns darauf einstellen, okay, wir dürfen geduldig sein. Auch das wird sich wahrscheinlich etwas länger ziehen.
Ja, und das war ja mit dem Geburtspool hatten wir ja hier. Und dann heißt es ja immer Wasser rauslassen, wieder warmes Wasser nachfüllen. Dann die Annalena wollte irgendwann Eiswürfel, dann Kopf. Also es war schon, wir haben die ganze Nacht wirklich, also ich will mich jetzt nicht beschweren, ich habe jetzt kein Kind geboren, aber für mich war es schon so, hey, ich habe da echt viel reingegeben und so, wow, und was habe ich denn für einen Container gehalten und so weiter. Und ich war echt, also ich war schon stolz auf mich und alles hier. Und 1 Zentimeter, ich habe gedacht, Alter, willst du mich verarschen? Okay.
Und dann haben wir uns, aber ich meine, da war es noch nicht so intensiv. Und dann hat sie auch gesagt, hey, vielleicht könnt ihr gucken, dass ihr noch mal ein paar Stunden schlaft. Und dann haben wir uns tatsächlich weiter auch noch mal hingelegt und haben auch noch mal geschlafen.
3 Stunden.
3 Stunden.
Und dann ging es weiter.
Und dann kam sie irgendwann nachmittags wieder. Die war dann immer tagsüber ein bisschen weg. Dann kam sie nachmittags wieder. Und dann hat sie abends, glaube ich, geschaut. Dann waren wir dann 4 Zentimeter auf. Aber dann wussten wir, okay, das dauert immer noch eine Weile. Und so ging es dann halt, dann war sie Freitagnacht wieder hier, Samstag ist sie wieder gegangen, da war dann diese andere Geburt, war dann in Playa del Carmen, wo sie dann irgendwann geschrieben hat mittags, ja, das andere Baby ist jetzt schon auf der Erde. Und ich dachte mir, ah gut, dass das schon da ist, unserer lässt sich noch ein bisschen Zeit. Und dann kam sie abends wieder und dann wurde es abends oder nachts dann schon intensiver. Und dann war eigentlich so diese letzte Phase, die wird ja so im Fachjargon Austreibungsphase genannt. Wir nennen sie Inkarnationsphase, weil wir irgendwie Austreibungsphase einfach kein schönes Wort finden. Und da hat sie dann auch, und das war echt so interessant, weil es hat sich echt die ganze Geburt abgezeichnet, hat sie auch gesagt, ah ja, jetzt irgendwie haben wir geguckt, ne, da war der Kopf schon wirklich am Ausgang, so. Und dann hat sie gesagt, ja, also wenn ihr wollt, der Raimo kann jetzt auch mit dem Pool, so nach dem Motto, jetzt dauert es nicht mehr lang, ne? Und dann waren wir beide im Pool und dachten, jetzt dauert es nicht mehr lang.
Das war 11 oder so, glaube ich. Ja, 11, 12.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dann hat es nochmal mehrere Stunden gedauert. Weil es irgendwie nicht wirklich so richtig voranging, ne? So in der letzten Phase, wo dann die Presswellen da waren und dann war es wieder raus aus dem Pool und ja, dann, teilen wir auch noch, oder?
Ja.
Ja, wir haben ja gesagt, wir machen hier totally open. Dann sind auch die Herztöne, also die Herztöne hat sie immer wieder gecheckt natürlich. Die sind dann auch runtergegangen von dem Kleinen und dann haben wir immer mal wieder die Position verändert, weil sie in manchen Positionen dann die auch nicht so gut messen konnte. Und dann war halt diese Presswellenphase halt schon mehrere Stunden und ich wurde natürlich irgendwie auch müder und erschöpfter. Und dann hat sie halt irgendwann gemeint, ja, also wenn der jetzt nicht bald kommt, dann müssen wir halt ins Krankenhaus verlegen, ne? Das halt dann auch, falls es halt, ne, noch weiter runter geht, wir halt einfach dort sind für den Fall der Fälle. Und dann ist bei uns irgendwie, ja, wie so eine Signallampe angegangen. Was? Krankenhaus? Und dann kommt eventuell Kaiserschnitt oder das wollen wir nicht. Und dann war es okay, es muss jetzt funktionieren. Und du bist dann auch irgendwie so ein bisschen unruhiger geworden, ne? Und hast dann gesagt, komm, wir schaffen das. Und hast dann auch so mit der Hebamme so geredet, so, hey, wir wollen doch eine natürliche Geburt, so nach dem Motto, wir wollen das aber nicht. Und ich meine, rückblickend, und da haben wir mit ihr auch nochmal drüber gesprochen, waren schon auch, also ist uns jetzt auch klar natürlich, dass das für sie natürlich auch immer, ne, schwierig ist zu gucken, okay, sie möchte uns natürlich die Erfahrung ermöglichen, gleichzeitig auch mein und das Leben des Kindes schützen und so. Und das war dann einfach auch schon wirklich lang und es wäre dann auch richtig gewesen, bald zu fahren, also da bin ich mir sicher.
Aber weil ja auch sie gesagt hat, hatte sie auch eine, also in dem Kollektiv hier in Tulum auch ein, zwei Wochen vorher eine unschöne Erfahrung mit einer Hausgeburt,
sie nicht,
der Arzt, der dabei war. Also nur um es jetzt klar zu machen, als die Hebamme wusste, okay, jetzt geht's so langsam in die Phase, hat sie eine zweite Hebamme, die sie unterstützt und einen Kinderarzt, der hier in der Wohnung war. Die haben sich dann im anderen Raum aufgehalten, einfach nur für Fall der Fälle. Und die Hebamme hat sie dann noch unterstützt. Und sie wusste halt, dass der Kinderarzt eine unschöne Erfahrung vor zwei Wochen vorher schon hatte, was wir bis zu dem Datum Zeit nicht wussten, was wahrscheinlich auch gut so war. Und hat halt auch im Hinterkopf, okay, die Annalena ist jetzt 35, die Geburt ging schon lang. Wenn wir dann halt ins Krankenhaus kommen, sagen die Ärzte ja, warum habt ihr so lange gewartet?
Mhm. Und dann waren wir über
Den Zeitpunkt,
über den
Entbindungstermin und so weiter. Also es wären schon auch Indikatoren gewesen, wo es dann halt natürlich sie wiederum die Schuld bekommen hätte. Mhm. So, warum hast du nicht früher irgendwie, ihr hättet schon früher hier sein müssen und so weiter. Das hat halt sie wiederum im Hinterkopf, hat dann aber wieder wie uns, die irgendwie sagen, wir haben jetzt zwei Tage hier gearbeitet. Das ist irgendwie jetzt, das muss doch jetzt funktionieren und dann irgendwie auch Panik bekommen, weil wir eben nicht ins Krankenhaus wollten und so weiter. Also halt auch für sie schon auch eine Situation, die du halt irgendwie auch tragen musst, ohne uns irgendwie nervös zu machen, uns dann aber auch klar zu machen, hey, die Herztöne sinken. Ja. Ihr seid jetzt 5 Stunden schon in dieser Phase und es geht nicht voran.
Ja.
Also so, ne, irgendwie, wir müssen jetzt gucken, wie wir es machen und halt auch im Hinterkopf zu haben, dass wir halt auch eine Dreiviertelstunde vom Krankenhaus entfernt sind.
Und es ist halt einfach auch echt ein krasser Spagat und da müssen wir jetzt auch nochmal Props an unsere Hebamme geben. Wirklich ein krasser Spagat, einfach auch als Hebamme überhaupt eine Hausgeburt zu machen, allein mit diesem Schuld- und Scham- und Verantwortungsthema, was wir in der Medizin haben und ja auch auf einer menschlichen Basis, weil wenn irgendwas passiert, auch wenn wir so super angebunden und bewusst sind und sagen, ja, das ist ja unsere Eigenverantwortung, wissen wir auch nicht, wie wir umgegangen wären damit, wenn was passiert wäre, weil du ja dann auch mit den ganzen Emotionen klarkommen musst, mit deinen eigenen Schuld- und Schamgefühlen und deinen eigenen Ängsten und deiner eigenen Trauer und so weiter, wenn was passiert. Und von daher war das schon gut, dass sie dann auch gesagt hat, ne, so, okay, wenn es jetzt nicht, dann fahren wir, ne, um einfach auch sicher zu gehen. So, das war jetzt nicht so ein Last-Minute-Ding, aber halt einfach verantwortungsbewusst ist jetzt halt nicht irgendwie spitz auf Knopf kommen zu lassen, sondern zu sagen, nee, wir fahren jetzt dann, bevor es irgendwie hier schwierig wird.
Und es war halt so, dass in der einen Position die Herztöne gefallen sind, in der anderen nicht, aber in der einen Position konnte die Annalena besser pressen oder besser,
Stoßen oder
wie man es nennen möchte. Und es war dann so ein Hin- und Herwechseln irgendwie und sie dann halt aber auch, okay, wenn es jetzt aber halt irgendwie nicht vorangeht, dann müssen wir dann halt langsam fahren, hat dann schon geguckt, okay, welche Autos, wer fährt wo, wie machen wir es, aufteilen. Also die war eigentlich schon so mit einem Fuß im Auto.
Ja, genau. Und dann, also wir hatten halt einen Geburtshocker, wir waren im Pool, wir waren auf dem Bett, im Stehen und also echt wirklich alle Möglichkeiten. Und ich war aber auch öfter mal auf der Toilette zwischendrin gesessen, weil der Geburtshocker war irgendwie zu klein für mich und hat sich einfach nicht richtig gut angefühlt. Und das Gute ist ja, und das ist auch ein Tipp an alle noch Gebärenden, dass die Toilette ja bewusst und unterbewusst schon krass auf Loslassen geprägt ist. Also wenn man sich so vorstellt, denkt man sich so, auf die Toilette setzen, irgendwie für die Geburt, ist irgendwie komisch. Aber du hast ja keine Ahnung, wie oft schon losgelassen an diesem Ort. Das heißt, dein Körper, dein System ist halt schon echt auf Loslassen gepolt. Und für mich hat sich das
und
einfach...
Und auf Autonomie.
Und auf Auto, ah ja, auf Ruhe einfach auch, ja, genau. Und ich habe mich dann halt, habe gesagt, okay, ich setze mich nochmal auf die Toilette. Und dann war halt wirklich so, als dann klar war, okay, wenn es jetzt nicht in den nächsten 1-2 Presswellen, die kommen, funktioniert, fahren wir. Also es war wirklich so klar, wir fahren. Und ich dachte eigentlich schon, ich hätte alles gegeben und so. Und dann habe ich einfach nochmal mehr Gas gegeben und mehr gestoßen. Und dann kam tatsächlich auf der Toilette und damit ist es auch wieder die zweite spannende Information heute des Tages draußen, kam dann wirklich der Kopf auf der Toilette
Ja, also das Erste, was der Alvaro gesehen hat, war die Innenseite des Lokusses.
Ja, und wir haben schon gesagt, wenn das Leben so glamourös startet, kann es ja nur besser werden.
Ja.
Und dann kam tatsächlich der Kopf und das war für mich so, wow, krass irgendwie. Und dann bei der nächsten Welle kam der restliche Körper und die Hebammen haben den dann aufgefangen mit einem Handtuch. Ich stehe, wir zu dritt in dem Bad, ne, die zwei Hebammen und ich. Und dann haben sie uns direkt ins Wohnzimmer gesetzt, auf eine Isomatte zu dritt irgendwie und den Kleinen direkt drauf. Und ich habe dann echt eine Weile gebraucht. Ich habe dann zwar geweint und so, aber ich war echt noch so durch, weil ich so im... Also ich habe wirklich gemerkt, wie in dieser Zeit war so dieses, boah, ich muss das jetzt möglich machen. Also mir war ja schon klar, dass die Verantwortung für, der kommt auf die Welt, bei mir liegt, weil es ja mein Körper ist. So, also meine und seine Verantwortung, er arbeitet natürlich mit. Und dass die Hebamme und der Raimo halt nur so Helfer sind, ne? Aber ich muss es in erster Linie alleine machen. Und das ist mir aber in diesem Moment nochmal so klar geworden, wenn ich das jetzt nicht hinbekomme, in Anführungszeichen, und wir ins Krankenhaus müssen oder irgendwas passiert oder es ein Kaiserschnitt ist. Und ich meine, also es ist gut, dass es den Kaiserschnitt gibt, nochmal hier gesagt, aber halt auch so mit dem ganzen Wissen, was wir hatten, was halt auch die Side-Effects davon sind, und wenn es dann ein Kaiserschnitt wird, dann, weil ich nicht genug gegeben habe oder ich hätte noch mehr dies oder das machen müssen und so. Und da habe ich schon gemerkt, wie halt auch so diese ganze Anspannung in dem Moment von mir abfiel, so dieses, ich habe es hingekriegt. Und ich habe echt dann noch so ein bisschen gebraucht, um wirklich so mein Herz zu öffnen und irgendwie so in dieses Bonding reinzukommen, weil ich so viel Druck erstmal gefühlt habe, der abgefallen ist. Und das kam dann irgendwie erst im Laufe des Tages so richtig bei mir an. Ich glaube, du hast es in dem Moment noch mehr gefühlt, ne? So dieses Wow, oh mein Gott, unser Sohn ist da und diese Liebe und dieses Gerührtsein und so. Ja.
Ja, also es war weit weg von, wir sitzen beide im Geburtspool und hören Kuschelrock und die Kerzen flimmern und er kommt auf die Welt.
Das
und
war die Idee.
Wir legen ihn auf die Brust und alles ist easy peasy. Da waren wir dann gerade am Endspurt noch ein bisschen weiter weg davon und auch da habe ich halt auch wieder gemerkt, wie fein halt eben dieser Punkt ist, wo dieses Bonding eben stattfinden darf. Und es war jetzt gar nicht groß traumatisierend, aber es war halt schon auch dieser Druck auf ihr und dieses, okay, wenn ich es jetzt nicht möglich mache und so, und wie das einfach noch in den Knochen hing, irgendwie, wo dann auch der Kleine schon da war und es hat dann aber auch gleich geklappt mit dem Säugen und so weiter und die Hebammen waren noch zu unterstützen da und so, aber ich habe schon auch gemerkt, okay, das darf sich jetzt einfach noch ein bisschen entwickeln, es hat nicht gleich sofort so krass funktioniert, ja.
Ja, das heißt, es war eine sehr tiefe Erfahrung. Es war eine Erfahrung, die viel Ausdauer erfordert hat, Geduld, Vertrauen.
Es war auch was uns wieder gelehrt hat, noch mehr in uns zu vertrauen und Konzepte loszulassen.
Stimmt.
Weil wir haben einen Hypnobirthing-Kurs gemacht und auch da Hypnobirthing in allen Ehren. Aber es war eben halt auch ein Konzept, das klar vorgibt, wann du was wie tun sollst. Was uns auch gerade am Anfang schon auch ein bisschen davon abgehalten hat, noch mehr darauf zu gucken, okay, was brauche ich jetzt?
Ja, noch mehr im Körper zu sein und wirklich zu gucken, was will denn mein Körper jetzt? Weil zum Beispiel auch so in der letzten Phase sagen die beim Hypnobirthing, man soll nicht pressen, sondern das Kind so rausatmen. So, und ich habe das am Anfang eine Weile gemacht, aber habe dann irgendwie gefühlt, mein Körper will aber irgendwie so pressen, so, ne? Ich habe so wie so eine Energie, so eine Life Force, die durch mich geflossen ist. Und gerade am Ende, als ich dann auch gesagt habe, okay, ich muss jetzt noch mal mehr Gas geben, da habe ich wirklich, wirklich richtig gepresst und dann kam er halt auch raus. Und dann für mich auch, also war für mich nochmal so das Learning, auch jetzt außerhalb von der Geburt mit dem Leben insgesamt einfach, dass Konzepte, auch das, was wir lehren und das, was wir gelernt haben, was wir weitergeben oder was wir selbst kreiert haben, sind ja auch alles Konzepte und Ideen, dass es immer gut ist, das mal mitzunehmen und zu sagen, hey, guck mal, ich fühle da mal rein und so, ich nehme das als Inspiration, aber immer noch zu fühlen, das ist das Allerwichtigste, was fühlt sich für mich jetzt stimmig an?
Oder wie kann ich es anpassen?
Genau, was sagt meine Intuition, was sagt mein Körper, was sagt meine Seele, weil einfach das Leben so unglaublich individuell ist und Ja, weil das ein Konzept immer eine Vereinfachung von der Realität ist einfach. Und ja, also da haben wir schon gemerkt, das hat mich dann mehr in den Kopf gebracht. Und wir haben das auch nochmal mit der Hebamme, und das war auch das Schöne daran, durch die Begleitung von der Hebamme, weil die uns dann auch danach noch begleitet hat, am Tag danach kam, ein paar Tage danach immer wieder kam, geguckt hat, klappt das alles mit Stillen, dann als wir dann die Nabelschnur nach einer Weile auch abgemacht haben, dass die Hebamme uns das mit uns nochmal nachgesprochen hat, und die hat gesagt, ja, du warst halt immer noch so lange so kontrolliert. So, sie hat gesagt, du warst auf Toilette, hast schön deine Tür immer zugemacht, hast hier auf Toilette den Deckel wieder runtergemacht. Sie hat gesagt, du warst in der Geburt und du warst noch so in der Kontrolle und noch so in deinem Konzept. Also so, und das, ich habe das wirklich gemerkt, am Ende war mir das alles scheißegal, also auch so, ich war nackt vor allen und habe auch mir gedacht, ich war super laut auch mal zwischendrin und so, und ich habe aber wirklich eine Weile gebraucht, bis mir das wirklich so egal wurde, und sie hat halt gesagt, das Wichtigste ist in der Geburt wirklich, dass du in deinem Körper bist und dass du eigentlich wirst du als Frau da ein bisschen wie so zum Tier, hat sie gesagt, also da bist du wirklich so in deinem Primal Teil von dem Gehirn, also in diesem primitiven Animal Teil des Gehirns, und das ist auch der Grund, warum man jetzt, wenn man zum Beispiel in einem Krankenhaus ist, aber auch zu Hause, wenn irgendwelche Fragen auftauchen, warum man sich als Frau auch nicht mit Dingen beschäftigen sollte, wo man nachdenken muss, weil du ja dann wieder in den Frontalkortex kommst. Also wenn es darum geht, ja, willst du das jetzt so oder willst du so, oder hier ist die Versichertenkarte oder wir müssen hier das noch ausfüllen. Nein, es soll alles dein Partner machen, wenn der weiß, was du willst, so kümmern, solltest du dich nicht um solche Sachen kümmern, weil es wirklich geht, dass du wirklich in dieses Reptilienhirn, in dieses Animalische kommst, in den Körper kommst und da nicht rausgezogen wirst, so. Und da hat sie auch so nochmal mir das so wiedergespiegelt, du warst erst am Ende, so wie sie es halt wahrgenommen hat und von ihrer Erfahrung mit über 700 Geburten, am Ende bist du erst, hast du erst so richtig die Kontrolle losgelassen, und ich muss sagen, da hatte sie recht. Und das war auch nochmal spannend zu reflektieren.
Yes. A life lesson of Annalena. Ich nenne sie immer Kontrolle die Spaghetti.
Spaghetti. Ja.
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 Also halt auch da unsere Reise mit dem Thema Polarität, mit dem, dass sie mehr in die feminine Energie geht, was halt auch mehr loslassen ist, Kontrolle loslassen und nicht im Maskulinen kontrollieren, anpassen, im Kopf sein. Ja, und da... auch da hat er uns und die Geburt uns wieder einiges beigebracht.
Ja, und das ist halt wirklich eine Erfahrung im Körper. Und das wäre das, was wir auch immer sagen mit Plant Medicine, mit Ayahuasca, dass so viele Learnings, die wir vielleicht kognitiv schon verstanden haben, du es halt einfach fühlst, so auch in deinem Körper, und dadurch irgendwie es viel tiefer sinkt, und sowas mit der Geburt auch. Das ist einfach nochmal viel tiefer gesunken. Und ja, es war unglaublich... tief, es war unglaublich empowernd, auch so für mich jetzt zurückblicken, krass, das hat mein Körper einfach so geschafft und gemacht, und
auch zweieinhalb Tage ohne Schlafen.
Zweieinhalb Tage mit nur diesen 3 Stunden Schlafen.
Wenig essen, ja. Gar nichts essen.
Ja, genau. Also echt Props, und wie krass sich der Körper dann auch zurückgebildet hat. Also Wahnsinn. Ich hatte da auch nicht viel Themen, obwohl ich einen Dammriss hatte. Also hatte ich jetzt nicht viel Schmerz, ich war halt einfach groggy. Aber ja, wie schnell der Körper sich zurückgebildet hat und dann direkt das mit dem Stillen geklappt hat. Und ist auch nicht bei jeder Frau so, das weiß ich auch. Aber einfach so eine krass große Dankbarkeit für meinen Körper, wo ich früher oft so kritisch mit meinem Körper war, war das auch eines meiner größten Learnings, den Körper so zu lieben und zu ehren und wertzuschätzen und ihn nicht nur nach dem, wie siehst du jetzt, auszubewerten, sondern halt auch einfach irgendwie dankbar zu sein, wie gut er das halt macht.
Ja, und dann saßen wir da und dann sind irgendwann die Hebammen gegangen und dann saßen wir da mit so einem Säugling in der Hand. Wir so, was machen wir denn jetzt?
Was machen wir denn jetzt? Wir haben ja keine Ahnung, wir sind Anfänger.
Und auch da haben wir was ein bisschen anders gemacht, weil wir die Plazenta noch einen Tag rumgeschleppt haben. Also wir haben keine Lotusgeburt gemacht. Das,
ja.
Für die, die es kennen, die wissen es. Für die, die es nicht kennen, ihr könnt es mal googeln. Aber wir haben uns dafür entschieden, die Plazenta einen Tag mit rumzuschleppen, damit die Nabelschnur nicht nur auspulsieren kann, sondern sich wirklich von der Mitte aus dann austrocknet.
Mhm.
Und dann wirklich erst so die Trennung ist von der Plazenta, von dem, was das Kind ja auch wirklich diese 9 Monate oder länger dann auch wirklich genährt hat. Und auch das ist sowas, was in der Schulmedizin eigentlich selten stattfindet. Auspulsieren für manche, die irgendwie da schon ein bisschen weiter sind, die haben das schon verstanden. Bei vielen wird es direkt abgeschnitten. Und alleine nur biologisch, medizinisch zu sehen, was wir auch gehört haben, ist, dass zwischen der Plazenta und dem Kind noch ein Austausch von Blut stattfindet, wenn man eben noch die Chance hat. Und bis zu 300 Milliliter Blut von der Plazenta zum Kind noch fließen können, die eben fehlen würden, wenn du halt eben die Nabelschnur direkt kappst. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den wir dann anders gemacht haben. Es war irgendwie ein bisschen kompliziert, weil wir uns ab und zu irgendwie so ein bisschen in der Nabelschnur verheddert haben. Oder nee, warte mal, du musst jetzt um ihn rumlaufen, ja, mit der Plazenta. Und die war halt in der Schale auf Eis gelegt, weil es natürlich menschliches Material ist. Genau, haben dann am nächsten Tag die Nabelschnur durchschnitten oder durchtrennt.
Und dann hat die Hebamme die Plazenta mitgenommen und getrocknet und hat daraus Kapseln gemacht, die ich dann
zur Rückbildung
nehme gerade noch. Ja, also ich würde schon sagen, alles etwas ungewöhnlicher als bei 0815. Und auch da geht es uns gar nicht darum, irgendeinen anderen Weg zu verurteilen. Wir möchten einfach nur teilen, wie unsere eigene Erfahrung war, ist, inspirieren, einen Raum öffnen für alle, die vielleicht auch einen anderen Weg gehen wollen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ein bisschen tiefer zu blicken über die gewissen Vorgänge, über Möglichkeiten, über Wege, die du gehen kannst, wenn du das möchtest. Ja, und wie blickst du denn jetzt auf das Erlebnis zurück? Jetzt nach 11 Wochen, es ist ja jetzt irgendwie schon viel Zeit vergangen und es fühlt sich, also für mich fühlt es sich manchmal total nah an, aber dann gleichzeitig auch voll weit weg, wie irgendwie so Ewigkeiten weit weg. Wie blickst du zurück?
Auch mit ganz viel Emotionen, Dankbarkeit, Erfüllung, auch Stolz irgendwie, dass wir das so gemacht haben, dass wir auch mutig waren, dass wir uns in manchen Dingen anders entschieden haben als der gängige Weg. Ein Teil in mir ist auch noch, der sagt, irgendwie gehabt haben, Schiss zu haben müssen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal brauche. Ja, aber ganz viel Stolz, ganz viel. Auch was der Kleine auch gemeistert hat. Mhm. Auch das waren ja 2,5 Tage auch für ihn.
Ja,
vorher. Und vor allem auch dann natürlich in der Endphase, die ja auch Stunden ging, irgendwie mit diesen ganzen Presswehen, was er auch geleistet hat. Mhm. Wenn man da auch weiß, dass auch in so kleinen Kindern auch natürlich so Momente von Todesangst natürlich auch getriggert wird, wo die aber natürlich dann auch die Erfahrung machen, dass sie es ja auch für sich schaffen und dass sie auch die Kraft haben, irgendwie diesen Geburtsprozess natürlich auch zu begleiten durch ihre Arbeit, die sie ja im Innern des Körpers machen. Ja, also ganz, ganz vieles lebendig. Wie geht's dir?
Also das erste Wort, was mir auch kam, war Stolz. Also wirklich, und das ist, glaube ich, auch das, was ja unsere Hebamme gesagt hat, wollte es doch eine empowernde Erfahrung. So nach dem Motto, wenn das Ding ein paar Stunden durch gewesen wäre, wäre das doch nicht so empowernd gewesen. Da haben wir gedacht, ja, be careful what you wish for. Also es war für mich echt eine sehr empowernde Erfahrung. Und ich habe mir gedacht, ey, auch so nach diesem Erlebnis nimmt mir keiner mehr so schnell die Butter vom Brot, so so irgendwas geht nicht, oder wenn ich vielleicht schon mal dachte, ach, ich kann nicht mehr. Ich habe in der Geburt öfter gesagt zu dir, ich kann nicht mehr, aber ich wusste, ich kann immer noch. Also ich habe zwar gesagt, ich kann nicht mehr, und gleichzeitig habe ich gefühlt, natürlich kann ich noch. Und ich meine, das ist ja im Leben auch so, wenn wir oft denken, wir können nicht mehr, das sind diese Momente, wo wir die meiste Stärke entwickeln und die uns auch am nachhaltigsten prägen. Und
ein großes Learning, was wir auch noch teilen können, ist, dass wir, und es hat was mit uns zu tun, dass wir oft auch diesem Irrglauben unterfallen, dass wenn Dinge schnell gehen, dass sie dann leichter sind. Mm. Also wenn Leute im Business schneller erfolgreich sind, mit was hatten wir noch den Vergleich?
Ja, mit mehreren Dingen, wenn die manchmal sich jemand kennenlernt und dann sind die schon nach einem Jahr verheiratet und bekommen ein Kind oder so, dass auch vielleicht eine Beziehung sich schnell entwickelt oder ja, in jeglicher Hinsicht, wenn was schnell geht oder eine Geburt geht schnell oder was auch immer.
Und da hat die Hebamme auch gesagt, naja, Also es müssen jetzt nicht 2,5 Tage sein natürlich, aber wenn du halt auch einen gewissen Prozess und eine Geburt hat ja schon auch gleiche Phasen und natürlich auch mehr oder weniger gleiche Teile, die halt mal länger gehen oder mal kürzer sind. Und wenn du das halt in 4 oder in 6 Stunden presst, dann heißt es nicht, dass es deswegen leichter ist. Mhm. Ne? Weil auch in diesem Prozess jetzt auch mehr Zeit war, natürlich durch die Phasen zu gehen, die Transitions, also diese Wechsel der Phasen auch nochmal anders zu integrieren, dem Ganzen mehr Zeit zu geben, als wenn das jetzt alles so an dir vorbei schießt. So, und da war für uns nochmal ein ganz großes Learning, dass eben, wenn was kürzer geht, es nicht deswegen leichter sein muss oder deswegen nicht leichter ist.
Ja.
So, und dass manchmal auch in dem, wenn Prozesse länger gehen, manchmal auch Geschenke da drin sind. Mhm. Und das für uns, und das ist einfach nur was Persönliches, aber vielleicht hast du manchmal das auch, eben immer mehr noch in diesem Prozess zu sein, diesen Prozess zu genießen, in diesem Moment, weil da liegen oft diese Geschenke. Und das war nochmal so ein ganz, ganz großes Learning, was uns auch die Geburt nochmal geschenkt hat.
Ja. Ja, also allgemein jetzt, wenn wir zurückblicken, sind, glaube ich, so die größten Learnings von der Schwangerschaft, von der Geburt und auch dem Wochenbett, Intuition versus Konzept. Also halt, wie kannst du mehr in dir sein, mit dir verbunden, mit deinem Körper, mit deiner inneren Führung und dich von Konzepten freimachen. Dann die Individualität. Geburt ist so unglaublich individuell, Schwangerschaft ist so individuell. Jeder darf da seine eigene Entscheidung treffen, seinen eigenen Weg gehen. Das Thema Eigenverantwortung übernehmen, für uns ganz stark. Also gerade wenn wir einen anderen Weg gehen wollen, wie können wir noch mehr Eigenverantwortung in unserem Leben übernehmen, uns mit unseren Ängsten auseinandersetzen. Dann für mich auch das Thema, ich bin viel stärker, als ich eigentlich dachte, in jeglicher Hinsicht. Und auch das Thema Polarität war ganz, ganz wichtig in dem Prozess. Also kann ich noch mehr ins Feminine gehen? Wie kannst du mehr ins Maskuline gehen? Damit sich auch dieser Geburtsprozess entfalten kann. Und dann natürlich auch in der letzten Konsequenz wir auch als Eltern, ne, so der Alvaro auch dich als maskulinen Mann erlebt und mich als feminine Frau erlebt, weil das ihn natürlich auch ganz nachhaltig prägt in seinen Beziehungen, in seiner Partnerschaft. Genau.
Ja. In der einen Doku war auch so ein schöner Satz, wenn wir die Welt verändern wollen, dann dürfen wir die Art verändern, wie
wir geboren werden.
Wie Menschen geboren werden. Und ja, wir hoffen, dass wir dem Kleinen damit ein Geschenk machen durften, wie er zur Welt kam oder wie er auch die Schwangerschaft erleben durfte auf der anderen Seite. Und auch jetzt ihn dann natürlich auch als Eltern zu begleiten, indem wir groß wird, unsere Hausaufgaben zu machen, vor unserer Haustür zu kehren. Weil wir halt auch in unserer täglichen Arbeit halt auch immer merken, wie halt auch so das Elternhaus prägen kann. Und in einem Buch auch, das ich gelesen habe, wo er halt auch gesagt hat, oder wo der das Buch geschrieben hat, und da ging es, also das Buch heißt auch Bevaterung, kann ich sehr empfehlen. Und da ging es auch um das Thema, dass der das Buch geschrieben hat, auch Therapeut ist, Coach ist, und ein Arzt zu ihm mal gesagt hat, es ist schön, dass du die Arbeit machst, aber das, was du versuchst auszubügeln, ist das eigentlich, was halt in den ersten 3 Minuten, in den ersten 3 Stunden, in den ersten 3 Tagen, in den ersten 3 Monaten von dem Kind eigentlich passiert. Und dass wir hinterher halt immer nur Schadensbegrenzung ein bisschen machen müssen oder machen dürfen von dem, was wir eigentlich ganz am Anfang schon vielleicht besser in eine richtige Bahn lenken können. Und das war für uns auch die Motivation, uns halt eben auch auf den Hosenboden zu setzen und zu gucken, okay, was können wir eigenverantwortlich anders machen?
Ja. Damit wir weniger Trauma weitergeben und jede Generation immer ein Stück weniger Trauma kriegt.
Und ganz eigennützig auch als Eltern.
Und eigennützig.
Vielleicht
ein entspanntes Kind bekommen.
Genau. Aber genau. You never know. Auch da kriegst du nicht das, was du willst, sondern das, was du brauchst.
Genau. Ja, ich wollte gerade noch sagen, wollen wir noch was zum Wochenbett erzählen, aber die Folge ist eh schon super lang. Und vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine Folge zu
allem danach.
Allem danach der Geburt, wenn euch das interessiert. Genau. Ja.
So, wenn du es jetzt bis jetzt wirklich ausgehalten hast, ja, dann danke für deine wertvolle Lebenszeit, danke für deine Offenheit, danke fürs Zuhören.
Deine Neugierde
und auch danke dir selber fürs Loslassen. Fürs Loslassen von all dem, was du vielleicht für dich anders machen willst, was du, auch da nochmal der Disclaimer. Es ist unsere Erfahrung, es ist so komplett unterschiedlich. Bei der einen sind es 4 Stunden, bei uns sind es 2,5 Tage. Alleine das, nur dieser Fakt, zeigt schon, wie komplett unterschiedlich jede Erfahrung sein kann. Deswegen mach dich frei, wenn du irgendwas hörst, wenn du auch, und eine Story, die ich noch teilen will, ist von all den Stories, die wir gehört haben, die sie manchmal auch ungefragt auf uns drauf gekotzt haben manchmal, war es auch, dass ganz, ganz schöne Erfahrungen waren von Frauen, die geteilt haben, wie bereichernd eine Geburtserfahrung war, wie bereichernd auch Kinder für sie sind, wie schön Geburten waren, wie frei bestimmt auch sie Geburten gewählt haben, die uns auch wiederum bestärkt haben in dem Weg, den wir gegangen sind. Genau, und deswegen einfach für dich nochmal, wenn du noch auf die Richtung zusteuerst, sei einfach ganz achtsam, wie du mit dem Thema umgehen willst, wenn Energien, wenn du irgendwas bekommst, was dir nicht dient, dann lass es los, mach ein Clearing und lad eben auch die Erfahrungen ein, die dich bestärken in dem Weg.
Ja, genau. Ja, danke dir fürs Zuhören, danke.
Danke für dein Sein.
Für dein Sein, für dein Vertrauen, für deine Offenheit und wenn dich irgendwas inspiriert hat, wenn dich was bewegt hat, wenn du ja irgendwie mit uns in Austausch gehen möchtest, dann schreib uns super gerne eine Mail oder eine Nachricht via Instagram und dann freuen wir uns, von dir zu hören, was es mit dir gemacht hat.
Genau.
Unsere Erfahrung.
Danke dir.
Danke dir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.